Bits und so.
Mit dem Matze Lohmann, ja. Außerdem auf dem Blog der Alex Tollmann.
Guten Abend.
Ganz klare Weise mit Eileen Becker.
Guten Abend.
Das ist Jack Wölfle.
Guten Abend.
Abend miteinander. Wir haben in wenigen Tagen, in 10 Stück oder so ungefähr, den Event. Der heißt dann Wanderlust. Mhm. Ich meine, wir hatten letztes Jahr hieß er Far Out und dann war es die Satellitennotrufgeschichte. Das war ja so halbwegs irgendwie nah beieinander. Wir hatten spekuliert damals auf Astrofotografie und dann kam halt einfach nicht mit Astrofotografie.
Nee, so gar nicht.
Ja, sondern nur der Notruf, was ja auch sehr gut ist. Der Notruf, der zeigt sich jetzt auch so ein bisschen im Android-Code. Also Android hat irgendwie, geht auch in die Richtung und wie das dann im Einzelnen umgesetzt wird, muss man dann mal sehen und wie das. Wer betreibt das dann? Weiß man da irgendwas? Das ist ein bisschen komplizierter, weil es halt aus vielen Händen kommt.
Sicher von Qualcomm.
Ja, also da gibt es, glaube ich, gibt schon eine Initiative. Da ist auch Garmin natürlich mit seinem Zeug und dann steht irgendwo Iridium wahrscheinlich als Satellitendienst dahinter. Also ich glaube, da wird einiges, da sind so ein paar Partnerschaften im Hinter. Es gibt auch dieses andere, die andere Variante mit dem Bullet Messenger und Motorola. Also da sind so ein paar, wie soll man sagen, so Verbünde aus Diensteanbietern, die, glaube ich, da auch zur Stelle sind, wenn das konkreter werden sollte. Und ich vermute, dass da irgendwie auch Garmin mit im Boot sein wird, mit seinem Dienst.
Ja, und dann ist noch die, grundsätzlich mit allen Mobiltelefonen müsste ja dann irgendwann diese Starlink-Notruf-Funktion auch funktionieren. Wenn du kein Netz hast auf dem Boden, dass du dann halt zum Starlink hochgehst, falls diese Starlink-Geschichten da jemals tatsächlich funktionieren und sie genug von den neuen Satelliten hochschießen können, weil zum Beispiel die erste Ladung von Starlink V2-Satelliten, die er hochgetan hat, ist auch gleich wieder runtergefallen. Die war nicht in Ordnung. So ein bisschen wieder Lack. Einfach mal hochschießen, mal gucken, kaputt.
Ja.
Naja.
Aber ist ja gerade auch durchgeflogen, dass auch Globalstar für Apples Dienst ja jetzt wahrscheinlich auch SpaceX als Rakete benutzt, um seine zukünftigen Satelliten, die wollen ja ausbauen, die haben ja Geld eingesammelt, auch vor allem von Apple Geld eingesammelt, viele, weiß nicht, ein paar hundert Millionen, ich habe schon wieder vergessen, und wollen da in den nächsten Jahren ja ihre plus minus 24, die jetzt live da rumschwirren, etwas ausbauen. Und ich meine, Apple hat ja immer noch nicht erzählt, an welchem Punkt man dafür vielleicht Geld bezahlen muss oder sollte und was das bedeutet und welche Funktionen da vielleicht dazukommen oder nicht dazukommen. Das wissen wir ja jetzt immer noch nicht.
Es ist ja ein Jahr her jetzt, ne?
Ja, genau. Es ist ja genau ein Jahr her dann zum iPhone 15 und mal sehen, ob sie jetzt einfach die Schiene weiterfahren, bis halt diese 2 Jahre um sind, die halt das Basisversprechen waren, dass du einfach erstmal 2 Jahre das halt kostenlos nutzen kannst. Das ist ja immerhin noch bis Herbst 2024. Ob sie sich da jetzt noch mehr Zeit lassen oder ob sie jetzt beim iPhone 15 mal einfach irgendwas sagen dazu oder auch den Dienst halt ausbauen, dass du halt mehr machen kannst als nur Notruf und wo ist in irgendwie 15 Minuten Intervallen. Also wäre ja ganz nett, da auch noch ein bisschen was drauf zu packen an Funktionen.
Ja, ist spannend. Also ich meine, sie haben ja auch den Anbieter nicht übernommen, ne? Also sie haben dem zugeschustert und das ist eine ganz klare Nicht-Übernahme, sondern es ist einfach, wir kaufen oder wir übernehmen einen Großteil zukünftigen Investitionen.
Schon das meiste, ja.
Ja, schon also der meiste.
Wir haben den schon irgendwie ausgebucht plus minus, ne? Und schieben halt auch Geld rein, aber es ist schon richtig, dass sie sich die Bude selbst nicht ans Bein gebunden haben.
Naja, also die Bude gehört ja auch irgendwie 5 anderen, unter anderem Qualcomm und Mercedes und irgendwas, die da drin stecken. Also das ist nochmal, wahrscheinlich wäre auch blöd zu übernehmen. Sie haben halt 85% der Kapazität für sich quasi reserviert, weil ich glaube, die haben auch sonst einfach nicht so besonders viele Kunden, weil das so verhältnismäßig zu den anderen Satellitenanbietern so nicht so attraktiv ist, was sie halt bieten können. Halt schon globale Abdeckung, außer an den Polen und halt sehr niedrige Bitraten, weil sie und halt ab und zu auch Ausfälle, weil halt nicht so viele Satelliten da wirklich unterwegs sind. Ich bin gespannt, ob sie jetzt diesmal was nochmal dazu sagen. Eben entweder erweiterter Service mit SMS zum Beispiel, was noch dazukommen könnte oder sowas, oder eben mehr als was eben nur die 2 Notruf- und Find My-Dienste angeht, und ob sie eben ja irgendwas zur Laufzeit sagen, oder wenn du jetzt ein iPhone 15 kaufst, sind dann wieder 2 Jahre drin, oder also, endgültig entscheiden müssen sich ja quasi nur, wenn die iPhone 14 2 Jahre alt werden, in einem Jahr.
Richtig.
Ja. Und dann können sie sagen, okay, das kostet jetzt oder ist in iCloud Plus drin, weil so pro Gerät, aufs Gerät runtergerechnet, kostet sie es ja nicht so viel. Also ist schon teuer und so, aber ist überschaubar verhältnismäßig.
Ja, man hat ja jetzt ein Jahr Daten gesammelt, mehr oder weniger. Und da muss natürlich einrechnen, dass das iPhone 14, dass es nur für iPhone 14 Geräte gilt. Das heißt, die haben sich erstmal verkauft, dann ab Herbst irgendwie bis Weihnachten so ein bisschen was. Dann Weihnachtsquartal war gut und so. Aber es sind natürlich verhältnismäßig wenige Geräte, im Ganzen gesehen. Aber trotzdem hast du ein Jahr Daten gesammelt und mal geguckt, wie viel ja, Traffic da so durchläuft und wie das genutzt wird. Und also diese 2 Jahre sind ja nicht aus der irgendwie Luft gegriffen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein guter Zeitpunkt ist, das mal so abzustecken. Aber klar, also wenn diese 2 Jahre umsitzt, ich meine, dann willst du halt als Kunde vielleicht auch wissen, ob das noch drin ist in deinem Paket.
Ich meine, das zukünftig. Ja. Ich meine, das Teure ist ja unterm Strich. Also ich meine, die Rettungen sind natürlich am Schluss, die Rettung selbst ist natürlich eine teure. Und da weiß man ja auch noch nicht so recht, irgendwie, je nachdem, wo du gerettet wirst und wie du gerettet wirst, ob du dann nicht am Schluss vielleicht auch noch irgendwas zahlen musst, ne? Wenn irgendwo, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Vorgaben sind, wenn du irgendwo in den USA aus einer Schlucht mit dem Helikopter geholt wirst.
Gut, in USA bist du bankrott sofort.
Ja, also ist das ja, natürlich ne? Klar. Also wer trägt denn das? Ne? Also da gibt es ja bei anderen auch so Extraversicherungen, die du dann abschließen kannst, um da versuchen, dich da irgendwie vor solchen Folgekosten zu schützen.
Zum Beispiel direkt bei Garmin. Da kannst du so eine Search and Rescue Insurance kaufen. Die kostet aber auch nur $40 im Jahr.
Ja, was wahrscheinlich gar kein so dummer Deal ist, je nachdem, wo man sich rumtreibt und wie wahrscheinlich es ist, dass man tatsächlich gerettet werden muss am Schluss.
Das ist viel weniger, als was der Dienst kostet bei Garmin.
Der Dienst ist viel teurer, genau. Viel aber teurer. Das kommt natürlich obendrauf, die Versicherung, die dann ist ja nur so sozusagen Option.
Und dann gibt es noch High Risk. Ja. High Risk Search and Rescue, der kostet $300 im Jahr. Aber ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Wann brauchst du denn High Risk?
Wahrscheinlich, wenn du irgendwo mal in die Berge gehst.
Nee, wenn direkt, du schon in irgendwelchen Krisenregionen sein wirst eventuell. Oder sie machen es halt wirklich von der einzelnen Rettung abhängig. Ne? Ich meine, wenn du irgendwie bei schlechtem Wetter mit dem Hubschrauber vom Berg geholt wirst, dann fällt das eigentlich auch irgendwo unter High Risk.
Sitzt direkt immer so ein Garmin-Typ mit dem Helikopter und hält dir so ein Klemmbrett hin. So, wollen Sie vielleicht jetzt upgraden?
So wie der ADAC immer, wenn der ankommt, dann willst du dich noch schnell hier abschließen. Genau. So, ja.
Ich hatte beim ADAC jetzt irgendwie in Italien, war ja vor einem Monat oder so relativ intensives Hagelgeschehen und hat irgendwie tonnenweise Campingplätze weggemacht. Dann hat der ADAC wohl Dingens runtergeschickt, so Glasreparatur-Kits. So, und dann halt den Rest irgendwie zusammengedoktert, dass er nochmal zurückkommt und den Rest dann direkt dort verschrottet oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht, also High Risk steht, hier in den Versicherungsbedingungen steht das drin, aber und dann auch nur $100.000 Rettungskosten, die sie übernehmen.
Ja, also ich meine, teuer wird es, glaube ich, für den Anbieter erst und im Moment natürlich dann auch am Schluss für den Nutzer, in dem Moment, in dem halt Messaging dazu kommt und halt irgendwie Dauer-GPS-Tracking. Also wenn du halt kontinuierlich oder jetzt sagen wir mal in Intervallen halt Daten verschickst und das sind einfach diese zwei Szenarien. Die Notrufe, das haben wir ja schon gesehen bei den Daten, die irgendwie aus Garmin und auch aus Globalstar rausgefallen sind, die sind ja relativ überschaubar von der Zahl her und der Notruf ist ja punktuell, selbst wenn du da 3-4 Mal mit der Notruf Zentrale hin und her textbasiert schreibst, das ist alles kein Drama. Und auch, dass wenn du manuell irgendwie deinen Standort über wo ist teilst, ja, ich meine, das ist sowieso, das kannst du maximal 4 Mal pro Stunde machen, das musst du jedes Mal manuell machen. Wer macht das denn? Ja, also das heißt, das ist so punktuell, wie das im Moment, was da an Daten verschickt wird und übertragen werden muss. Aber in dem Moment, in dem du halt Messaging in irgendeiner Form anbietest, musst du eigentlich eine Form von Gebühr oder Einschränkung da dran binden, weil dann plötzlich natürlich die Datenmengen ja ganz andere sind. Weil ich meine, wenn dann jemand halt irgendwie von morgens bis abends irgendwie so Messaging da irgendwelche Group-Chats vom Berg macht oder halt irgendwie natürlich auch für das GPS-Tracking, für die Standortweitergabe, dann bewegst du dich ja plötzlich in ganz anderen Dimensionen.
Also ich habe es gefunden, was High-Risk abdeckt, was der normale Plan bei Garmin nicht abdeckt, nämlich Base Jumping, Cliff Diving, Free Diving, Fly by Wire, Free Climbing, Hang Gliding, Paragliding, Heli Skiing, Heli Snowboarding, Wingsuit Flying, Mountain Climbing über 5000 Meter und Skydiving.
Also so das Stupid Stuff. Oder der gute Stuff, je nachdem, wie man es interpretiert.
Ja, aber es ist wirklich High Risk. Ja, ja. Also es ist nicht, nicht so irgendwie am Strand rumgammeln, sondern wirklich High Risk.
Ja, ja. Das ist auch Mountain Climbing über 5000 Meter, ist auch eine lustige Kategorie. Ja. Weil da muss natürlich auch erstmal hingelangen.
Was sind so normale Berge, wie 3000 oder irgendwas? So
K3 hast du hier so in Alpen.
Also, ich weiß nicht, wo du den ersten 5000er findest. Da musst du irgendwie, gibt es in Europa einen 5000er irgendwo versteckt? Da wird es vielleicht schon schwierig. Da
bin schon gar nicht sicher. Ich glaube fast nicht, oder?
Also irgendwie bei 3 bis 4, da wird irgendwo Schluss sein. Ich weiß nicht, wo der erste 5000er wartet.
Wikipedia, List of Mountains by Elevation. 7000, 8000, 6000. Haben wir dann 5000? Nee, 4000 haben wir hier. Und dann haben wir 5000. Aha. Himalaya, Anden, Sierra Nevada.
Ah.
Anden, okay. Himalaya. Also eher nicht hier.
Ja, nee, musst du wahrscheinlich schon weiter. Weiterreisen, ja.
5000 ist schon sehr hoch.
Ja, ja.
Das ist so 2000 Meter höher als alle anderen Berge, wo ich so bisher so drauf war oder so in der Nähe war. Und 2000 Meter ist schon wirklich viel.
Das ist schon hoch. Das ist ja alles schon hoch. Ich meine, ja. Und also 5000 ist schon krass.
4000 ist so sehr viel. Also 4000 ist so in Mexiko und Kaukasus und USA jede Menge 4000er. Ja. Aber das ist alles damit, alles noch nicht High Risk. Ja, und der Mont Blanc ist 4000.
Mhm, ja, genau. Da ist dann wahrscheinlich so auch das Maximum langsam in Europa erreicht.
Ja. Armenien.
4800 ist in den Westalpen der höchste.
Welcher?
Ich suche gerade noch, wer das ist. Aber das ist in Frankreich dann.
Ja, auch Mont Blanc.
Ah, ist es dann? Ah ja, natürlich. 4,8.
Ja, easy, also brauchst du hierfür nicht. Außer du gehst dann auf so ein 4000 und machst von dort Basejumping. Dann hast du aber echt dein Problem.
Aber auch wenn du das irgendwie vom 5 Meter Hügel das Basejumping machst, was vielleicht Low Risk ist, und dir irgendwie einen Fuß verstauchst, dann sofort High Risk.
Okay, aber interessant wäre halt, was sie dazu ansagen und ob sie da die große, hol dir mal ein iPhone oder du stirbst, Dings rausziehen, wie sie es bei der Watch jetzt mehrfach gemacht haben.
Ja.
Und was sie da aus diesen Geschichten, die jetzt seit dieses Jahr angefallen sind, halt rausziehen. Es gab auch jede Menge eigentlich so Car-Crash-Detection-Geschichten. Mhm. Einige sehr positiv, weil halt Leute gerettet worden sind, aber sehr viele auch sehr negativ, weil sie in der Achterbahn gesessen sind.
Ja.
Und ob sie das ansprechen, dass sie da jetzt noch bessere Detection haben und jetzt nicht mehr so oft falsch auslösen.
Ja, oder die nochmal am Sensor halt geschraubt haben. Nicht nur von dem Algorithmus her, sondern dass der Sensor nochmal feiner wird oder sowas. Das könnte ja durchaus auch sein, dass sie da nochmal nachlegen einfach und dann die Erkennung dadurch verbessern, dass halt der Sensor besser in der Lage ist, bessere Daten liefert oder feinere Daten liefert am Schluss, um da ein bisschen besser zu trennen.
Ja, also das fände ich noch ganz interessant. Und halt, was sonst noch kommt, also wir sind uns ja, glaube ich, relativ einig, was wir da so an iPhone wahrscheinlich sehen, aber was kommt denn noch? Ich habe nochmal jetzt zurückgeschaut in die zwei Keynotes von 2021 und von 2022 im September und 2021 kam halt iPad, iPad Mini und Watch 7 und Fitness Plus und 2022 kam die Watch 8, die Watch SE, die Watch Ultra und neue AirPods Pro. Und dann die iPhones dazu. Also was kommt denn dieses Jahr noch vor den iPhones? Was kriegen wir denn dieses Jahr noch dazu? Was steht denn aus? Was hättet ihr gerne? Vielleicht auch Wunschkonzert? Ich weiß es nicht, weil was steht denn an? Also ich finde, was die WWDC so ein bisschen geteasert hat und wovon wir noch überhaupt nichts Handfestes gesehen haben, ist irgendeine Art von motorisiertem Dock fürs iPhone. Weißt du, wo du ein iPhone draufstellen kannst und das dreht sich dann dir hinterher und du kannst dann FaceTime machen und dieses Ding, was auch so ähnlich von der ein oder anderen Smart-Tablet-Bude irgendwie verkauft wird.
Mir würde dann ein Design einfallen, wo unten so ein schwerer Stand ist und dann ist da so ein Arm, der sich bewegt und da könnte man dann so ein Screen dran machen.
So ein bisschen wie so eine Schreibtischlampe. Ja, so ein bisschen wie von Pixar die Lampe, die so hüpft.
Ja, ja. Ähnlich.
Ja, ja.
Ja, da hätte ich eine Idee. Also wenn da mal jemand anrufen will, Apple,
ich mein,
sag Bescheid.
Apple ist ja in diesem ganzen Dock-Business nicht vertreten. Mhm. Ja, die waren da ja mal vertreten, die haben ja mal Docks beigelegt bei iPhones und da hatten sie dann ganz, fürs Lightning hatten sie auch so ein ganz slimmes, so ein ganz dünnes Dock in verschiedenen Farben damals auch. Aber aus diesem Dock-Geschäft sind sie ja eigentlich raus, was auch so ein bisschen verwunderlich ist vielleicht, nicht wahr? Also, weil das ist ja durchaus ein lukratives Geschäft.
Also mit du kannst völligen Plastikquatsch für viel zu viel Geld verkaufen.
Ja, ja, und jetzt kommt so ein Standby-Feature. Also die Idee ist nicht absurd, dass sie da vielleicht sich selbst beteiligen. Und das Feature, was du natürlich mit dem motorisierten Stand schon angesprochen hast, das wäre natürlich fantastisch, wenn du jetzt auf deinem Apple TV, was wirklich ein fantastisches Feature ist, das FaceTime auf Apple TV hast. Also das nutze ich so extrem gerne. Das ist unglaublich. Also eine geile Kamera, so wie die iPhone-Kamera, auf dem großen Fernseher zu sehen, macht so viel Laune. Also ernsthaft, ernsthaft lustig. Und FaceTime hat ja die Erkennung auch, wenn jemand ins Bild läuft. Also das hat schon zu echt lustigen Momenten geführt. Das ist eins definitiv meiner Lieblingsfeatures für dieses Jahr und die ganzen Updates. Und ja, also irgendwie ein Stand würde natürlich, also ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt zusammengehen. Also TVs, also Fernseher sind natürlich sehr unterschiedlich aufgehangen, aufgestellt. Aber dass sie natürlich gar nicht in diesem iPhone-Stand-Business vertreten sind, nicht auf dem Nachttisch, nirgendwo, ist verwunderlich so ein bisschen, weil die Cases machen sie weiterhin. Und die Cases sind, bei Cases haben sie natürlich diesen enormen Vorteil, dass sie gleich am Anfang dabei sind, weil sie alle Dimensionen schon vorher wissen und alles vorproduzieren können. Und dann gehst du in den Apple Store in den ersten Tagen und hast halt gleich deinen Case, das du dort mitnehmen kannst. Und die Dritt-Case-Anbieter sind natürlich oftmals, wenn du da nicht extrem bevorzugt wirst von Apple und dann ins Boot geholt wirst, bist du natürlich viel, viel später dran erst.
Die eine Option wäre ja so irgendwie ein Stand. Da haben sie jetzt für die Standby-Demo haben sie irgendein Belkin oder sowas benutzt, um das da hinzustellen. Und das zweite, was
12th House war es, ja.
Oder sowas, ja, das Gleiche.
Dritthersteller gerade so. Nein, Moment!
Ist doch alles irgendwie das Gleiche. Und kommt wahrscheinlich aus der gleichen Fabrik oder nicht. Egal. Auf jeden Fall. Ist denn so viel gewonnen, wenn sich das Ding auch selbst motorisiert bewegen kann? Also ich meine, sie haben die API dafür in der WWDC gezeigt, dass halt das iPhone einen Motor antreiben kann und sagen kann, wo die Kamera hinzeigen soll. Ich glaube nicht, dass sie das nur für irgendwen anders gebaut hätten. Ja, also es hört sich so an, als müssten sie es wahrscheinlich für sich selber gebaut haben. Aber ich weiß auch nicht, ob Apple sich davon so ein Ding ans Bein binden möchte mit so beweglichen Teilen und einem Motor. Weiß ich auch nicht.
Es klingt schon irgendwie komisch, weil was potenziell halt kaputt geht, ist was sie, also das, sie haben das ja in Software schon gelöst, also zumindest zu einem gewissen Grad. Also theoretisch hast du ja die perfekte Funktionalität, du stellst das Ding irgendwo hin, er nimmt die Weitwinkelkamera, croppt rein und nimmt im Zweifel auch nochmal eine andere Kamera, wenn es sein muss. Und das heißt, eigentlich bräuchten sie es ja nicht. Soll doch jemand anders den Support dafür machen, dafür, dass da irgendwas kaputt geht. Also wäre wahrscheinlich smarter.
Naja, und das andere Ding, was da reinspielen könnte, wäre halt so ein für Fernseh optimierter Soundbar. Ja, sowas wie ein Sonos Arc, so in der Richtung, wo du halt vorne auch noch ein Telefon draufstecken kannst, wäre auch eine Option. Weil da in dem Bild auf der WWDC haben sie so einen Fernseher gezeigt und dann so ein freischwebendes Telefon davor. Das müsste ja an so einem Soundbar festgemacht werden können, damit das da hinpasst so ein bisschen. Also muss auch nicht sein. Ich weiß nicht, ob sie sich das antun wollen. Sie haben das ganze Know-how für HDMI und Arc und Apple TV-Zeug alles im Haus. Und die können das auch relativ okay, zum Beispiel im Gegensatz zu Sonos. Sonos hat jetzt gerade wieder Probleme am Hals wegen der Kompatibilität von dem Sonos Arc, von dem großen Soundbar mit gewissen Audioformaten. Die ploppen nämlich wie Schwein. Da sind so die Leute, die halt so einen Tausender für den Lautsprecher hingelegt haben, nicht so richtig super glücklich. Und Sonos sagt, wir können es nicht reproduzieren, wir wissen gar nicht, was da los ist. Ja? Und der Workaround ist, schalt halt Atmos aus auf deinem Atmos-Lautsprecher.
Was können die eigentlich? Ja, okay. Ja. Aber das heißt,
ich tue mich immer so schwer. Also Sonos ist halt schon eigentlich ein sehr sympathischer Anbieter. Ich finde die eine sympathische Firma, weil es halt so ein kleiner Anbieter ist in einer Welt, die dominiert ist von so Tech-Riesen, die jetzt auch Lautsprecher bauen, aber nur so mit so. Naja, auch Apple hat es ja so ein bisschen mit halbem Aufwand gemacht. Ja, haben sie mal probiert, okay, dann doch nicht so gut verkauft, haben erstmal 2 Jahre Pause gemacht, haben nichts gesagt dazu und dann ging es irgendwann weiter. Und Sonos ist schon so, die kämpfen schon so ein bisschen gegen die Giganten. So. Deswegen, die sind mir schon sympathisch, aber die haben ein schweres Standing und Sie haben halt auch diesen schwierigen dieser Umschwung von Generation 1, wenn man da mal die ersten 10 Jahre einklammert, zu Generation 2, der fiel auch ungünstig, muss ich sagen, weil also deren Lautsprecher, die gibt es ja schon seit irgendwie iPhone Anbeginn der Zeit und waren schon damals irgendwie nett zusammenzuschalten etc. Und als dann die ganzen Googles und Samsungs und Samsung weiß ich gar nicht, was die machen, die machen bestimmt auch Lautsprecher, und Apples da drauf sprangen, da hatten die gerade diesen Wechsel zu, wir müssen jetzt mal unsere Lautsprecher mit besseren Chips versehen, damit die auch für die nächsten 10 Jahre halten. Das war so ein bisschen, timing-wise war das nicht gut.
Das war nicht gut, und sie haben halt relativ zielsicher in so eine Transition im Wohnzimmer reingetroffen von Röhrenfernseher zu Flachfernseher, und Flachfernseher haben keine richtigen Lautsprecher mehr. Die klingen alle furchtbar, aber Leute kaufen sich auch keine Stereoanlagen mehr, sondern die waren schon so vielleicht auf so einer iPod-Lautsprecher mit so einem Dock und dann halt diese Soundbars. Und diese Soundbars, als ich den Arc hier hatte, der hatte ja auch das Problem, dass sie noch keine DTS-Lizenz gekauft hatten und hat dieses Ding in der Kombination mit meinem Fernseher einfach keinen Ton von Blu-rays wiedergeben können. Und das halt, also nicht schlecht, sondern gar keinen. Ja, und gar kein Sound bei einer Blu-ray ist halt auch schlecht. Ja. Und jetzt haben sie halt wieder das Problem mit Atmos, mit ihrem Atmos-Ding, dass halt in einer gewissen Kombination zwischen Blu-ray-Player und dem Fernseher und dem dem Sonos Arc, dass halt da das Atmos anfängt zu poppen. Und zwar laut. Ja, also so, du hörst irgendwas und dann explodiert irgendwas. Und ist halt schlecht. Und Apple hätte theoretisch alle Möglichkeiten, das richtig zu machen. Und sie spielen auch mit dem Apple TV diese Arc-Geschichten über HDMI. Ist nur die Frage, ob sie das wollen. Möchte Apple einen HomePod TV irgendwie bauen, verkaufen? Lohnt sich das? Ist da ein Markt dafür da, dass das, das müsste ja auch, der müsste ja auch in so eine höhere Preismarke reingehen. Das ist ja dann nicht so ein Samsung-Schrott-Soundbar, den du für 250 Euro unter deinen Fernseher hängst, sondern das ist halt wieder so höherpreisig, weil vielleicht ist der Apple TV drin, vielleicht ist er nicht drin, vielleicht hat er vorne einen Magneten, um dein iPhone drauf zu hängen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie fehlt dieses Produkt seit Jahren auch.
Ja, ja. Ja, ich meine, wenn man die Gerüchteküche dazu für bare Münze nimmt, dann scheinen sie ja offensichtlich an mehreren Variationen von HomePods mit verschiedenen Elementen, die irgendwie da, und auch Apple TVs, die sozusagen mit verschiedenen Elementen kombiniert sind jeweils, also sei es halt Soundbar oder HomePod und Bildschirm und alle Kombinationen, die man sich halt so vorstellen kann. Die Frage ist nur, wo und welches Produkt fällt da halt am Schluss wirklich bei raus, und wie viel Interesse haben sie da auch dran, sowas dann langfristig zu unterstützen, und wie groß ist halt der Markt überhaupt dafür und wie sinnvoll das ist. Also auf der einen Seite ja, weil ich glaube, also irgendwie Fernsehen ist immer noch ein Ding und Fernseher ist immer noch ein Ding, und den halt mit irgendeiner Form von Soundbar und Apple TV Kombination zu erweitern, würde sich wahrscheinlich auch anbieten, wenn sie da irgendwie preislich nicht völlig über alles hinausschießen. Und auch dieser HomePod, der halt sein Display drin hat, ist sicher auch ein Ding. Ja, da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und auch für all diese Sachen ist natürlich diese Dockkit-Geschichte auch nicht uninteressant, weil, ja, also ich meine, solche Accessoires, weil gerade ein HomePod mit Display ist ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Form von Videokonferenz-Tool. Ne? Das kann dir ja dann auch einfach folgen. Wenn du in der Küche stehst und Videokonferenz machst, dann dreht er sich halt hinter dir her, weil du dich halt bewegst und irgendwo durch die Gegend spazierst. Also da kommt diese ganze Dockkit-Geschichte kommt immer wieder da zum Tragen. Und sie haben ja diese lustigen zusätzlichen Sachen, dass sie ja nicht nur Personen erkennen, sondern irgendwie auch Hunde und Katzen, und dass du auch irgendwie erkennen kannst, wenn der Hund seine Pfote hebt, und da kannst du ja auch irgendwie irre Apps dann drumherum basteln, die irgendwas mit Tieren, dass du irgendwie dann Tierposen erkennst, und kannst auch irgendwie im Überwachungskamera-Kontext natürlich machen, hey, der Hund hat seine Pfote im Wohnzimmer gehoben, so Achtung, wir müssen keine Ahnung was machen. Also lauter solche Sachen, und natürlich Fitness, ja. Also ja, Workout-Analyse. Ja, hast du deine Squats richtig gemacht? Hast du dein Yoga-Pose richtig durchgeführt und so weiter? Also da gibt's so viele zumindest im Kopf so viele Kombinationsmöglichkeiten, die auf der Hand liegen. Die Frage ist halt immer, was am Schluss dann wirklich bei rausfällt. Aber da haben sie unglaublich viel Basis gelegt, auch eben über die Schnittstellen, auch für Dritt-Apps, nicht nur für sich selbst. sondern durchaus auch für andere Anbieter. Und gerade diese, ich trainiere irgendwie zu Hause vorm Spiegel-Geschichte, ich meine, es war natürlich jetzt bei Corona, ist es explodiert und jetzt ist es wahrscheinlich schon wieder auch, sind da sicher viele von den Anbietern auch schon wieder so ein bisschen am Knapsen. Die haben ja sehr teure oder sehr teure, edle Hantelsets, die ihr bestellen konntest und, und irgendwelche Kamerasysteme und so weiter, die das dann ein bisschen eingebaut haben. Aber per se ist das ja alles nicht verkehrt, ja, weil ich meine, das ist ja das, was viele Leute wahrscheinlich vom Heimworkout abschreckt, dass sie irgendwie Angst haben, dass sie irgendwas falsch machen oder die Übung nicht richtig durchführen oder es natürlich motivierender ist, wenn die Übung, die du durchführst, halt tatsächlich auch erfasst wird. Also da ist ja auch zum Beispiel die Apple Watch immer noch extrem schlecht, dass wenn du sozusagen so ganz solche Formen von Workouts werden ja super schlecht getrackt und die hat ja überhaupt kein Element, um irgendwie zu versuchen, zum Beispiel irgendwie einen Satz oder so eine bestimmte Routine zu erkennen, so wie viel Klimmzüge hast du gemacht, wie oft hast du jetzt irgendwie Hantelzeug gemacht. Viel Luft nach oben, was das angeht, und da ist diese ganze Doc-Geschichte ist da vielleicht ein Element natürlich davon, aber man weiß nicht, ob Apple jetzt auch unbedingt dann in so spezifische Märkte jetzt auch noch mit einem eigenen Produkt unbedingt rein müsste.
Ich wollte es gerade sagen, also die Grundlagen legen ist natürlich das eine und das anzubieten, die Frage ist, ob du mit so einem spezifischen Produkt selbst da vertreten sein musst, weil es ist natürlich einfacher zu verkaufen, dass du so eine Apple Watch dir kaufen magst und dann soll die ganze das Zubehör drumherum sollen sich andere kümmern. Du verkaufst den Service und die grundlegenden Computer, also wie das Phone und
die Watch. Die Watch ist das Zubehör.
Aber ich meine, sie haben ja auch, das ist ja das Komische, ich meine, sie haben ja auch schon angefangen, es sind natürlich nicht ihre eigenen Sachen, aber ich meine, Apple verkauft ja auch Yogamatten. Also ich meine, das ist, ja, also du kannst dir für Fitness Plus, kannst du dir halt Fitnesszubehör kaufen. Ja, und das ist halt irgendwie so Apple? Krempel, kannst du halt irgend so ein Fitnesswürfel kaufen und irgendeine Rolle und irgendeine Yogamatte. Ja,
das ist doch Nike mehr oder weniger. Nee,
aber
oder?
Im Apple Store ist halt auch Fitnesszubehör gelistet und im Apple Store ist Belkin-Zeug gelistet.
Aber das Fitnesszubehör ist wirklich super analog. Ja, also da ist kein Element dran. Da ist noch nicht mal ein AirTag in deiner Yogamatte drin, sondern es ist einfach nur irgendwas,
was Apple gebaut hat, oder?
Sondern das Stoff ist halt oder so. Nee, das verkaufen sie halt einfach nur. Aber das, was sie sonst verkaufen, sind ja Accessoires für ihre Hardware. Halt so ganz klassisch. Ja, du hast halt Hüllen oder irgendwelche technischen Accessoires oder Dockingstationen oder Audiozeug und
Kabel.
Und Adapter. Kabel, genau. Also Adapter und das Zeug, was man halt sonst so kennt aus dem typischen Computermarkt. Aber ich meine, Yogamatten ist irgendwie ein anderes Genre.
Naja, aber du musst halt auch gucken, was für eine Yogamatte. Das ist halt nicht irgendeine Quatsch-Yogamatte, sondern eine für $130.
Ja, also eine Quatsch-Yogamatte.
Aber eine ordentliche Yogamatte kostet halt Geld. Und also sie verkaufen, also das ist ja der Unterschied, ne? Sie verkaufen dir ja nicht einfach ein Apple Fitness Plus, sondern sie verkaufen dir ja dieses, du wirst fit damit. Und das ist so diese ganze Story verkaufen sie dir mit. Und
wir haben ja noch mehr solche Fitness Plus Zubehörgerätschaften bei Apple, nämlich zum Beispiel auch so ein kleines Ständerchen von Elevation Lab. Das ist einfach so ein Stückchen nichts. Ja, das ist so ein Klappding, das gibt es original so beim IKEA für unter einen Euro, hier kostet es 20.
Und das ist schon bei IKEA teuer bepreist.
Um den Gedanken von vorhin abzuschließen, sie verkaufen, die können dir ja dann genauso gut dieses, du kannst mit deiner Familie oder Freunden, die weit weg sind, kommunizieren, ne, face to face. Und solange sie dir zum Launch auch einfach ein Produkt schon anbieten können, ne, das 12 South Belkin oder wie sie auch immer alle heißen mögen, wenn es da was gibt, was sie sich auch mit in den Store stellen können, dann ist ja auch alles fein. Dann sollen sie das machen und dann sind alle glücklich und alle können das halt ab Day One einfach kaufen.
Ich glaube ja, dass, um einen Strich drunter zu machen, dass Apple sich aus diesem ganzen Zubehörzeug so ein bisschen raushält. Ich glaube schon, dass sie das gerne im Store verkaufen. Die listen ja gerne Belkin-Zeug und Zubehör Lieferanten, die ihnen lieb sind und die sie mit so ein paar Exklusivinfos vorab versorgen können, dann können die schon tolle Produkte machen. Aber ich glaube auch erst an diesen HomePod mit iPad angedockt, wenn ich ihn sehe. Weil das ist alles noch ein sehr weit entferntes Produkt für mich, weil ich glaube, HomePod ist ja so ein Lautsprecher-Ding, was so sehr kompatibel für Massen auch ist einfach. Das kannst du bauen und da musst du dir nicht viel Gedanken machen, wo das wird aufgestellt, sondern es ist einfach ein Lautsprecher, den kannst du anbieten, der funktioniert überall, sobald er Strom hat. Und alles andere musst du ja irgendwie integrieren. Und Apple TV schließt ja auch nur an und den musst du auch nicht speziell platzieren, sondern der hängt einfach hinterm Fernseher. Und ich glaube, wenn es da etwas spezifischer wird, dann ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wirklich in ein, zwei Jahren, wenn dann wirklich ein HomePod kommt, der irgendeinen Screen eingebaut hat. Ich sehe ihn halt noch nicht. Und ich sehe die ganzen Anwendungsfälle, also für Sport und diesen ganzen Service-Push. Aber das können, glaube ich, ernsthaft auch gut andere Drittanbieter übernehmen. Und Apple listet die dann sehr gerne als Produkte in ihrem Apple Store. Schafft den Platz dafür.
Ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche, Vorhersagen für was außer den iPhones noch daherkommt? Was fehlt denn noch? Ist irgendwas, was jetzt fällig wäre irgendwie?
Naja, also ich meine, außer den Uhren natürlich, die ja leider immer noch sich als irgendwie offen, außer Apple hat da noch eine sehr unerwartete Überraschung im Ärmel, nach der es einfach nicht aussieht. Dann wird es halt dieses Jahr vielleicht nicht so super spannend, was die Uhren angeht. Ich meine, AirPods mit USB-C-Kästchen wäre auch nicht verkehrt. Ich habe mir letztens aus beinahe AirPods Pro 2 bestellt. Nein. Stopp, halt.
Ja, aber die Frage, warum hast du Stopp gesagt? Hast du Stopp gesagt, weil es noch kein USB-C hat? Oder weil du gedacht hast, warte mal, das ist ja schon ein Jahr alt, das Produkt. Kann man das jetzt noch kaufen?
Ich habe Stopp gesagt, weil die Vernunft gegriffen hat. Und, okay. Aber nicht, weil die bei AirPods drücke ich da ein, zwei Augen zu. Also die,
Weil, also um da mal kurz drüber zu sprechen, also ich, diesen USB-C-Anschluss, den für das Kästchen, den kann man jetzt schon abwarten, würde ich sagen. Hm. So zwecks Langlebigkeit und Zukunftsorientierung und die AirPods, ich glaube, da ändert sich nichts am eigentlichen Produkt, sondern der Anschluss wird geändert. Das ist also eine relativ sichere Wette, die ich eingehen würde. Und die AirPods 2, die haben ja auch nach Gurman Gerüchteküche so noch ein paar Monate an Lebenszeit vor sich, so bevor da was Neues kommt und ja, bevor wir da Sensoren in den Ohren sehen.
Die kriegen
und
so jetzt die neuen Dingsbums-Funktionen rein für
korrekt.
Wie nennen sie es denn?
Adaptive Audio.
Adaptive, genau. Und man braucht ja auch an dem Case vom AirPods Pro 2 Case, braucht man weder Lightning noch USB-C, weil die auf dem Qi laden und weil die ja auch auf dem Apple Watch Ladegerät laden.
Ja.
Und das hatte ich vergessen, habe ich neulich wieder eine alte Sendung gehört.
Richtig.
Und es funktioniert wirklich.
Ja, ist lustig. Das ist so ein bisschen untergegangen, dass sie das tun, was eigentlich tatsächlich praktisch ist, muss man sagen. Und ist vielleicht richtig, da kann man den Anschluss, aber ich habe mich dann trotzdem gestoppt vor dem Kauf und mir gedacht, man kann ja auch so rum machen, dadurch, dass, wenn das Kästchen gewechselt wird auf USB-C, kann man natürlich auch darauf spekulieren, dass die in Anführungszeichen alte Version mit dem Lightning-Kästchen nochmal preislich etwas abdriftet nach unten. Die haben sich ja bis jetzt noch relativ gut gehalten, also gut gehalten im negativen Sinne, wenn man sie kaufen möchte, dass die ja preislich nur wenig, also dass die mal Richtung 200 runtergegangen sind, vielleicht außer einige Ausnahmeaktionen, glaube ich, gab es noch relativ selten.
Und, 220 habe ich gesehen.
Ja, mal. 220 waren wir immer mal wieder, aber so unter diese 200er Marke, dass man die ernsthafter bekommt und die nicht irgendwie irgendeine so eine Sonderaktion, wo 5 Stück verkauft wurden, weiß ich nicht. Das wäre natürlich schön, wenn sie den Punkt erreichten, weil die alten, die erste Generation, die hat ja schon diese unter 200 € Marke mal irgendwann erwischt und ja, ich meine, 220 kannst du natürlich auch drüber diskutieren. Und
das ist dann auch das ist ein guter Punkt, weil entfernt. Ernsthaft, wenn die jetzt kommen mit USB-C, ich lege jetzt keine 300 € dahin.
Ja.
Also das ist mir zum Beispiel auch nicht wert. Aber die werden halt attraktiver jetzt im Herbst mit den neuen iOS-Versionen und den neuen Features. Also die werden halt ernsthaft attraktiver. Also richtig. Ich habe den Kauf ja letztes Jahr auch mir gespart, weil ich gedacht habe, oder weil ich glaube ich auch zu Recht jetzt das Jahr irgendwie meine funktionierten noch und es ist einfach besser, Geräuschunterdrückung etc. Das ist alles fein, aber jetzt mit den neuen Funktionen kommt dann ernsthaft nochmal ein Kaufanreiz dazu und aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und 300 € sofort auf den Tisch legen, aber bei 200, 220 da könnte man dann schon schwach werden, wenn sie USB-C haben, weil im Gegensatz, um nochmal das Gegenargument aufzumachen, Kabel ist halt eine gute Option, solche AirPods zu laden. Kabellos geht schon, klar, sicher, aber Geräte werden auch gerne mit Kabel geladen, sehr schnell und ohne Hitze zu entwickeln und so weiter.
Ja, aber du kannst ja dann, du kommst dann damit durch. Also ich, zu Hause habe ich sowieso, ich habe überall genug Charger, das passt schon. Aber halt für unterwegs, dann brauchst du halt nicht mehr dein Lightning mitschleifen, sondern hast nur noch den Watch-Charger, den brauchst du eh, weil du die Watch kriegst du sonst nicht geladen. Und dann hast du halt möglicherweise auch so ein Doppelladegerät, wo halt C und A auf einem Schokostecker drauf ist oder sowas. Und dann kannst du da beide gleichzeitig über Nacht. Und dann passt es schon. Und auch sonst im Auto hast du überall A und C inzwischen. Und da kannst du irgendwie dein Zeug schon aufladen. Und dann sparst du dir halt einen für einen alten Lightning weiterhin damit zu schleifen für das AirPods Case, wenn du den auf dem Watch Charger laden kannst. Ich habe auch gesehen, es gibt so für, zum Beispiel im Tesla hast du ja unten diese zwei Pads drin, wo du dann dein Telefon hinstellen kannst.
Ja.
Gibt so kleine Adapter, wo du das AirPods Case in die Mitte von diesem Pad dann hochstellen kannst. Das ist ein kleines Podest, dann kannst du deine AirPods auf dem Podest in der Mitte von diesem Tesla Pad laden. Ja,
ist lustig, weil ich hatte dasselbe Problem, genauso. Und turns out, es tun auch drei Packungen Airwaves.
Ja, da ist die Befürchtung, es wird drei Packungen Zigaretten gezeigt. Was
eine Packung Zigaretten würde natürlich ja genauso tun.
Nein, lieber die, Airwaves.
Die Airwaves haben den Vorteil, dass sie auch so dünn genug sind, dass sie unter dem, das hat ja unten so eine Vertiefung, damit das Telefon nicht nach unten rauskippen kann oder unten rausrutschen kann. Und die Airwaves bleiben darunter auch hängen. Das heißt, die sind dann fest. Und wenn man gleich so eine Dreierpackung Airwaves nimmt, dass du nicht drei Packungen hast, die sich voneinander lösen können, dann hast du einfach die perfekte Position, um deine AirPods zu laden.
Was passiert denn mit den Airwaves durch diese Airwaves, die da in die reingehen?
Da ist auch Alufolie
drin. Diese Wärme, die da entwickelt wird.
Alu, das Beste. Ne?
Da also ich meine,
Aluhut drumrum, der passiert überhaupt nichts.
Das schmilzt dann so fest einfach.
Aber die werden dann noch so zu einem riesigen Airwave, was da einfach in der Packung drin
ist. Das wäre natürlich sehr schön.
Na gut. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt und dann sehen wir das in 10 Tagen oder so. Ja. Beziehungsweise kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Enjoy Your Bike. Und bei Enjoy Your Bike gibt es natürlich alles an Radzubehör und natürlich auch an von Peak Design. Für die haben wir schon ein paar Mal gehört. Hier gibt es auch einiges an Gerätschaften, die man dann an sein Telefon dran pappen kann. Und zwar gibt es die für dein Pixel-Telefon zum Beispiel und auch für mein iPhone und für alle ziemlich anderen, alle Telefone auch, diese Hüllen. Die sind, zum einen sind es hier solche Hüllen für die Telefone mit so ein bisschen textiler Rückseite und mit diesem Peak-Design-Anschluss und die sind MagSafe-kompatibel. Und jetzt gibt es für diesen MagSafe, der da kannst du auch ohne die MagSafe-Sachen kannst du auch ohne die Hülle benutzen, aber du kannst zum Beispiel hier so ein Ding haben, das ist zum Beispiel sehr hübsch, das sieht so aus, so groß wie so eine Checkkarte, so fünf, so dick wie vielleicht 5 Checkkarten und da kannst du rausfalten, so ein Dreibein. Dann hast du hier so ein Dreibein, sieht so ein bisschen aus wie aus Portal, so ein Roboter, der schießt.
Stimmt.
Und dann kannst du hier das Ding hier drauf magnetisieren. Dann hast du hier das Ding mit MagSafe auf dem kleinen auf dem Stativ hier festgemacht. Das ist zum Beispiel eine Option hierfür. Oder du kriegst so ein Pad hier, auch Magnet drin auf der Rückseite, so ein Sticky-Pad für einen, weiß nicht, Kühlschrank oder irgendwas. Und dann kannst du hier auch dein Telefon draufkleben. Und das ist
Vorteil für den Kühlschrank, brauchst du es nicht mehr, weil das Ding ist magnetisch.
Okay, sind das etwa Magnete?
Ja, ja. Und für die etwas starreren Sachen hast du dann sowas hier wie für ein Motorrad oder sowas? Oder Fahrrad. Fahrrad mit einem, wie ist das, Stange?
Vorbau-Adapter.
Lenkstange.
Lenkstange vielleicht. Und da kannst du es noch zum einen rein magnetisieren, zum anderen rein klipsen. Das geht so schnell nicht mehr ab. Dann kannst du hier hinten drücken, diese Release machen und dann kommt es hier wieder raus.
Ja, das ist cool.
Es gibt es literally halt auch als Aufsatz fürs Motorrad, wo du es einbauen kannst in so ein Oberrohr und da fällt es halt auf gar keinen Fall raus, weil du es verschraubst und dadurch, dass es festklippst, sitzt es halt bombenfest und du kriegst es halt super easy runter. Das ist halt voll geil.
Und wir haben ja auch gesehen, es gibt diese MagSafe-Adapter-Teile, wo du so Scheckkarten reinstecken kannst, die nicht fest genug sitzen. Na, steckst in die Hosentasche, fällt sofort wieder runter. Wenn du das hier festmachst, dieses Peak-Design Case, das geht hier nicht mehr runter. Das ist hier fest. Das bleibt hier dran. Und dann kannst du hier ziehen und deine Karten rausholen. Das ist zum Beispiel auch sehr nice. Und was ich noch jetzt in mein Auto reingehängt habe, ist natürlich hier das, wenn es denn laden würde, hier, ist das Ding für die Ventile von der Lüftungsanlage. Und das funktioniert für alle Autos, wo die Ventillamellen parallel sitzen. Also wenn ihr so ein rundes habt oder so, das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber wenn die parallel sitzen, dann kann man das dort fest reinschrauben und das hakt sich auch von hinten fest. Das hat so ein Fingerchen, was in die Lamellen reingreift und dann von hinten zieht, damit das dort fest sitzt und dann kannst du halt hier dein Telefon oder irgendwas, dein Telefon möglicherweise hier, sieht man es hier, draufpappen und dann hängt das da.
Und das Schöne, auch hier wieder MagSafe-kompatibel. Mein Vater ganz begeistert davon, weil ich brauch's eigentlich bei mir nicht. Hab das mal bei meinem Vater ins Auto gehängt und der hat halt ein iPhone 14 und das hält da halt genauso dran und das ist schon sehr, sehr gut.
Ja, also bei Enjoy Your Bike gibt's allerlei Zubehör von Peak Design und auch alles andere für euer Fahrrad. Es gibt auch einen Podcast und einen YouTube-Kanal, wo zum einen die Sachen gezeigt werden, wo zum anderen über Fahrraddinge und Training und solche Sachen geredet wird. Und unter anderem gibt's dann dort auch diese Moon Valley-Riegel, die man sich dann ins Gesicht stecken kann.
Die sind einfach sehr lecker.
Also enjoyyourbike.com, schaut euch das mal an, wenn ihr dort was shoppen möchtet. Herzlichen Dank an Enjoy Your Bike für die Unterstützung. Sehr tolle Sachen für MagSafe und für diese Adapter-Klickplättchen, die sie dort für die Telefone haben. Und eben auch für dein Pixelphone hast du auch, was da schon für passt.
Was sehr nett ist, kurze Side Note noch, das Case ist relativ flach oben auf der Vorderseite. Das haben ja viele Cases, dass sie so eine Wulst außenrum haben, wo du nicht gescheit drüber swipen kannst, über die Kante. Und dies ist sehr, sehr flach, was ich sehr, sehr angenehm finde im Vergleich zu den meisten anderen Cases, die ich sonst benutzt habe für dieses Telefon.
So, gut. Dann, was haben wir noch, was wir für den Event erwarten? Also, Apple hat Leute eingeladen, in die Steve Jobs Theater zu kommen. Ist es diesmal wieder reines Video oder Hybrid oder wie?
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich lege mich auch hier fest. Wird schon ein rundes Event werden, also mit Uhren und Telefon.
Runde Uhren hast du quasi gesagt gerade.
Runde Uhren, niemals.
Habe ich auch gehört.
mit Uhren und Telefon und AirPods natürlich. Das wird schon rund werden, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir können Überraschungen, würde ich fast ausschließen dieses Jahr. Also auch iPads zum Beispiel, da ist ja Gerüchteküche sagt, eher so nächstes Jahr kommt der große Schwung. Wenn sie irgendwas an iPads aktualisieren, dann wird das vielleicht nicht so spektakulär, wie das Gerät nächstes Jahr dann vielleicht mit einem OLED-Screen. Deswegen, also da erwarte ich eigentlich nichts Großes und der Fokus wird auf dem iPhone liegen. Das sollte jetzt auch nicht überraschen, aber es zeichnet sich so ein bisschen so ab. Ich erwarte auch keine Sneak Peeks weiter zu Vision Pro oder so weiter. Das wird ein iPhone-Event, ein sehr klassisches, in Videoform präsentiertes iPhone-Event.
Die interessante Frage ist ja immer eher eigentlich, kommt halt noch ein Event im Oktober hinterher und fallen halt noch Macs auch raus. Also ich glaube, das September-Event ist wirklich sehr absehbar. Also da weiß ich noch nicht, wo da Überraschungen rauskommen sollten. Aber das Oktober-Event, das löst bei mir noch viele Fragezeichen aus, ob es das überhaupt gibt und was dann da in diesem Oktober-Event über die Bühne geht an Mac-Neuerungen. Ich meine, natürlich, der iMac ist halt längst überfällig und da gäbe es natürlich schon. Und der iMac, Peripherie ja auch, der Switch auf USB-C bevorsteht, ne? Also die ganzen Tastatur und Magic Mouse und der ganze Krempel, der ist ja absurderweise wird ja auch per Lightning geladen und das kann natürlich, das ist eigentlich ja schon längst überfällig, dass da auch mal dieser USB-C-Wechsel durchgezogen wird. Also das wird sich natürlich in Kombination mit dem iMac anbieten. Das ist ja auch nicht so oft, dass Apple seine Tastaturen und Mäuse in irgendeiner Form und Magic Trackpad meine ich, müsste ja auch alles aktualisiert werden.
Ja, die Frage ist ja, wenn es wirklich nur der iMac ist, der jetzt vielleicht den neuen Chip bekommt und das neue Zubehör, gibt es dann dieses Oktober-Event? Oder wird es wie viele Jahre schon zuvor vermutet, vielleicht ein Event werden?
Ja.
Weil wenn die iPads wirklich rausfallen, ja, also es wird wahrscheinlich wieder eins geben, weil die Uhren, auch wenn die Updates vielleicht klein sind, die nehmen Zeit in Anspruch. Das wird sich schon, sonst wird sich's nicht ausgehen. Sonst wird's,
buchstäblich oder lang werden. Nehmen die Uhren Zeit in Anspruch.
Ja, korrekt. Wow. Aber das Oktober-Event, also ich meine, wie viel Macs musst du haben, um da ein komplettes Event davon zu machen, wenn du wirklich keine iPads dieses Jahr hast?
Ja, klar, ja, das ist richtig. Aber ich meine, der M3-Chip, der wäre ja wahrscheinlich auch schon wieder was, wo man sich vorstellen könnte, dass sie da schon ein Event drum bauen. Zu einem, wenn der ein größerer Sprung ist, wie man zumindest irgendwie erwarten oder erhoffen könnte. Oder nochmal ein größerer Sprung, nachdem wir ja jetzt irgendwie der M1 natürlich der Riesensprung war und dann der M2 ja so ein bisschen auch ein Sprung war, aber halt kein so massiver natürlich mehr. Ja, also da, das ist irgendwie das Spannendere fast für mich, was im Oktober da hinterherkommt. Aber ich meine, klar, neue iPhones sind immer gut und ich bin auch sehr neugierig, was sie halt rund um die Uhr für eine Geschichte bauen, wenn wir da wirklich so ein, sagen wir, sehr kleines Jahr sehen. Und das war ja im letzten Jahr schon klein und da hat halt die Ultra alles rausgehauen, weil die halt das neue Modell war. So, dass man die, ja, dass man Series 8, da war die Diskussion nicht groß. Wenn die Ultra letztes Jahr nicht gekommen wäre, ja, ja, dann wäre das ja eine ganz andere Diskussion, eine ganz andere Dynamik gewesen. Und die Frage, warum irgendwie mit Apple Watch wenig passiert von Jahr zu Jahr oder gefühlt immer weniger von Jahr zu Jahr passiert. Aber jetzt, ja, wenn sie dann halt eben nur zwei sehr kleine Updates für die bestehenden Reihen haben.
Ist das... Habt ihr in WatchOS in der Beta irgendwas gesehen, was auch in der Uhr irgendeine Veränderung bedingen könnte oder sowas? Dass ihr sagt, okay, weil wir jetzt diese Multitask-Switcher-Geschichten irgendwie umbelegt haben, ist das vielleicht in Zukunft irgendwie anders?
Ich glaube, auf Hardware zu verweisen in Zukunft, das würde mir jetzt nichts einfallen. Aber sie haben halt schon jedes Element, was man so sehen kann, an der Uhr angefasst. Also es ist ein wirklich großes Update. Also wenn du da jetzt die Menschen hast, die jetzt wahrscheinlich jetzt in ein paar Wochen das Update einspielen dürfen, dann ist das schon ein großer Umschwung für alle Uhrenbesitzer. Also das ist ein ernsthaftes Update. Das ist optisch allein ein ernsthaftes Update. Und das macht schon echt, also ich bin echt ein großer Fan, obwohl man da im Einzelnen, können wir da drüber sprechen, dann nochmal, was WatchOS 10 wirklich ausmacht. Aber Prämisse ist wirklich, das ist ein relativ großes Update. Und ich glaube, ja, die Uhren werden, die Updates der Hardware werden klein bleiben. Also wir können natürlich ein neues Gehäuse vielleicht oder ein anderes farbiges Gehäuse für die Ultra sehen. Das ist durchaus eine Option. Aber was wirklich mit der Series 9 passiert, bleibt echt spannend, weil also es zeichnet sich eigentlich nichts Großes ab. Also das muss man, so wie Leo beschrieben hat, also wenn die Ultra letztes Jahr nicht gekommen wäre, dann wäre die Series 8 irgendwie so, ja, ein bisschen untergegangen, muss man sagen. Also ist sie ja schon eigentlich. Also ja, sie ist ja eigentlich komplett überschattet worden.
Sie ist ja dann umso mehr untergegangen, aber es hat halt keiner sich beschwert, weil es halt irgendein spannendes neues Modell gab.
Ja. Zum Beispiel, was wir letztes Mal auch gesagt hatten, so dass das die Watch ohne iPhone zu betreiben, so dieser Kindermodus zum Beispiel, dass der ziemlich armselig ist.
Ja.
In so eine Richtung könnten sie natürlich Verbesserungen bringen, die wir dann mit dem Update erst tatsächlich so sehen oder so, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber und halt auch allgemein, wenn du so wenn du an Standalone-Watches denkst, wie gut funktionieren die Sachen wirklich, wenn da kein Telefon da ist? Also entweder weil es keins gibt oder weil es halt zu Hause liegt. Und wenn du halt die LTE Apple Watch gekauft hast, was hast du denn davon? Also wie viel bringt dir das so auf der Straße wirklich? Ja.
Ja,
und ich glaube, der Nutzen ist bisher so relativ gering und du hast halt normalerweise einen relativ hohen Aufpreis, was dir dein Mobilfunker abnimmt. Hier, Heise hatte gerade einen Artikel, dass halt bei Drillisch, die hier auch ab und zu sponsern, die zurzeit nur 5 € extra für eine eSIM für die Apple Watch nehmen. Da werde ich noch einen Link in die Shownotes tun, wenn ihr das klicken möchtet. Aber normalerweise bist du ja mit, also in Deutschland mindestens nochmal 10 ungefähr los und USA wahrscheinlich noch mehr, um da den Apple Watch eSIM-Vertrag zu haben.
Ja, der eSIM-Aufpreis per se ist nicht unbedingt so super hoch, aber du brauchst halt einen vergleichsweise teuren Laufzeitvertrag, der dir halt überhaupt die Multisim und damit auch nur eine eSIM als Multisim halt zur Verfügung stellt. Also der Haken liegt in dieser Kombination und dieses Drillisch-Angebot war halt das erste, was dadurch, dass sie jetzt diese Aktion hatten, halt, sagen wir mal, unter diese, dass du halt dir praktisch einen eigenen Tarif für die Watch kaufst, der halt unter plus minus 10 € im Monat. Ich meine, da hast noch Anschlussgebühren und allen möglichen Kram an Gebühren, der da oben drauf kommt, den halt irgendwie einkalkulieren musst, je nachdem, wie lange du das benutzt. Aber du hast sozusagen die Option damit halt mit einer eigenen Rufnummer allerdings wohlgemerkt, was ja nicht unbedingt von Vorteil ist, je nachdem, wie man das einsetzt. Das kann einem natürlich auch Schnuppe sein, aber es ist halt nicht so optimal, wie wenn halt die Uhr unter derselben Hauptrufnummer erreichbar ist, die du auch auf deinem iPhone vielleicht seit zig Jahren benutzt und die halt eben deine Rufnummer ist mit deinem Vertrag, sondern du hast halt einen eigenen Vertrag mit einer eigenen Rufnummer, den du halt auch auf die Uhr klatschen kannst, vor allem also als Dual-SIM-Variante auf dem iPhone und dann halt auf der Uhr mitlaufen lässt. Aber dann musst du natürlich eben Leuten auch sagen, dass du unter dieser Rufnummer erreichbar bist und so weiter. Also das ist natürlich, ist nicht schlimm, aber es ist halt eine kleine Hürde, wenn du jetzt irgendwie die Uhr, wenn du hauptsächlich die Uhr brauchst, um selbst jemanden anzurufen unterwegs oder halt ein paar iMessages zu schicken, dann kommst du damit hin. Aber wer weiß, ist einem das halt irgendwie 8 € im Monat plus minus wert? Keine Ahnung. Also muss man für sich selbst, glaube ich, durchkalkulieren, wie wichtig einem das ist.
Ich habe halt zum Beispiel meine echte Hauptrufnummer habe ich in so einen billigen Quatschvertrag reingezogen. Mhm. Und da sind halt kaum Daten dabei und das passt schon. Und wenn ich jetzt eine eSIM da haben wollte, könnte ich die halt da für die Watch zum Beispiel dazu nehmen. Und dann hätte ich halt die richtige Nummer auch auf der Watch.
Ja.
Wobei das tatsächlich sehr irrelevant ist für mich jetzt. Weil ich wäre wahrscheinlich sehr schwer davon zu überzeugen, den Aufpreis für eine LTE-Watch zu zahlen. Außer ich krieg's quasi gratis wie bei der Ultra mit, weil ich keine Wahl habe.
Ja, geschenkt.
Ja. Ja. Mhm. Nee, aber es ist halt die Überlegung aus Apples Sicht, wie bringen sie Leute dazu, den Aufpreis für die LTE-Watch zu bezahlen? Weil das ist momentan relativ, also vielleicht kaufen das Leute ohne Grund, gibt es sicher auch, ja. Die sehen halt die Optionen, klicken sie an, aber der Kosten-Nutzen sieht nicht so super aus für die LTE-Watch.
Ja, ist richtig. Also ich meine, ich glaube, dass viele natürlich, also Leute, die einfach natürlich eben auch die Edelstahl-Variante kaufen, die kaufen sich ja auch praktisch das Mobilfunkmodul halt einfach mit, ob sie wollen oder nicht, wenn man so möchte. Und insofern würden wahrscheinlich schon viele Uhren einfach mit Mobilfunk gekauft, ohne unbedingt jetzt zwingend dann auch mit Mobilfunk genutzt zu werden. Und die Ultra ist halt dasselbe Ding. Das zahlst du halt mit, egal ob du es willst oder nicht und nutzt oder nicht. Aber ja, also ich meine, ich würde mir immer noch wünschen, dass sie es halt irgendwann einfach mal lösen und diese Vorgabe, dass die beiden Rufnummern auf iPhone und der Watch halt übereinstimmen müssen, dass sie diese Vorgabe einfach lösen, sodass du halt einfach dir irgendeinen dämlichen Winz-Vertrag prepaid, du brauchst ja keine 5 GB im Monat, um mit deiner Apple Watch irgendwie durch die Gegend zu spazieren. Ich meine, klar, du kannst natürlich argumentieren, Leute werden sicher beim Laufen irgendwie, kannst ja, also ich meine, wenige Sachen, die ja funktionieren allein, stehen, sowas wie eben Apple Music Streaming und theoretisch müsste auch Spotify Streaming inzwischen eigentlich über Mobilfunk alleinstehend ja auch funktionieren. Ich habe es mit Spotify nie ausprobiert, deshalb mein Zögern. Also das sind natürlich schon, ich meine, das ist so ein, ist ja der klassische Einsatzgebiet, Leute, die halt damit laufen gehen, die halt irgendwie Musik dann dabei hören wollen, Streaming oder spazieren gehen oder was auch immer halt, aber unterwegs halt natürlich dann Streaming hören müssen und dann brauchst du vielleicht, aber wie viel. Ich meine, selbst wenn du jeden Tag laufen gehst, wie viel Daten kannst du da schon mit Musik durchbrennen allein? Ich weiß nicht. Also viele Gigabyte brauchst du dafür, glaube ich, nicht, behaupte ich jetzt einfach mal, außer du läufst jeden Tag sehr, sehr lang und weit. Was ich sehe, Basti kalkuliert irgendwie. Und man weiß nicht genau, was da vielleicht gleich rausfällt. Aber ich glaube, dass du da irgendwie die Gigabyte voll bekommst, da musst du schon viel, sehr lange laufen und sehr viel streamen dabei. Aber ist natürlich ein netter Anwendungsfall. Also es ist auch nicht so, als bräuchte ich das zwingend, aber ab und zu denke ich auch, es wäre natürlich schön, einfach mit der Uhr allein aus der Tür zu springen und halt immer noch, oder manchmal vergesse ich das iPhone von mir, wenn ich mit dem Hund raussause, dann vergesse ich vielleicht auch mal das iPhone zu Hause. Und dann fände ich es natürlich nett, trotzdem einfach per iMessage oder halt irgendwie per Messaging halt erreichbar zu sein oder zu wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwie kurz eine Nachricht schreiben muss, kann ich das halt einfach machen unterwegs, ohne jetzt, dass die Uhr so abgesägt ist, wie sie halt sonst ist, wenn du das iPhone dann zurücklässt und nicht jetzt irgendwie dann in einem anderen WLAN bist, das die Uhr schon kennt.
Also, das Lustige ist immer, ich denke mir das halt auch immer, weißt du, was ist, wenn ein Notfall eintritt, zum Beispiel. So. Ja. Das Problem ist ja, bei unseren geschilderten Anwendungsfällen ist es völlig egal, ob ein Notfall eintritt, weil du bist ja irgendwo in der Wildnis und läufst rum. Also maximal kannst du halt dann umdrehen und nach Hause kommen. Ja, also bist ja keine echte Hilfe. Also,
nein, aber du bist der Notfall.
Aber du bist, wenn du, aber
wenn
Notfall
du der Notfall bist.
Ja, also ja, gut, du brauchst die Hilfe.
Ja, okay, das kann ich. Also ich habe das ja auch für mich nie bislang rechtfertigen können, diesen zusätzlichen Vertrag, obwohl ich das jedes Mal bei meinem Mobilfunker nochmal erfrage, was die Konditionen sind. Und hier ist halt auch ein Fünfer. Ich bin in der glücklichen Position, dass Leute von mir keine Telefonnummer haben, sondern ohnehin iMessage. Ernsthaft, neues Telefon einrichten, sofort alles auf iMessage, E-Mail-Adresse umstellen. Nie deine eigene Telefonnummer rausgeben und natürlich auch nur iPhone-Kontakte kennen und mit denen kommunizieren. Es ist halt, ich glaube halt ernsthaft, dass das Material, die Wahl des der Watch-Materialien ein größerer ausschlaggebender Punkt sind, als wirklich die Entscheidung ob Mobilfunk oder nicht Mobilfunk-Chip. Also, und es ist ja durchaus eine legitime Sache zu sagen, wie ich mag die. Also weil das haben wir auch schon ewig drüber gestritten, aber es ist schön, das nochmal rauszuholen jedes Jahr. Aber dieser Bildschirm, das Saphirglas, ist natürlich viel besser als weil keine Kratzer und so. Und der Uhr. Aber natürlich, natürlich. Weil Timo das vorhin angesprochen hat, also die Watch deckt ja mittlerweile ernsthaft ein großes Preisspektrum ab. Also du kannst ja schon eine sehr günstige Watch haben und damit sehr günstig einsteigen und du kannst halt sehr viel ausgeben. Also die Ultra kostet ja 1.000 Euro und das ist ein sehr breites Preisspektrum mittlerweile. Und ich glaube, es ist auch so erwünscht, ehrlich gesagt, von Apple, dass sie was haben, wo du schon bei 200 Euro dabei sein kannst und was haben, wo du 1.000 Euro ausgeben kannst. Ich glaube, das ist genau so erwünscht und dass sie nicht unbedingt kalkulieren, dass sie dich in die höheren Preisstufen drücken wollen, sondern ich glaube schon, dass da viel auch über Masse und Servicegeschäft dann läuft. Also jemandem eine 200 Euro Apple Watch zu verkaufen und dann irgendwie den als zweijährigen, dreijährigen Fitnesskunden zu haben, ist sehr lukrativ. Also ist, glaube ich, auch wirklich Teil des Plans. Und der muss jetzt nicht unbedingt Titanwatch kaufen oder halt Ultrawatch, um halt ein guter Kunde zu sein. Also das ist glaube ich, also beabsichtigt auch.
Wenn man aus WatchOS 10 noch irgendwelche Zukunftsspekulationen rausziehen will, glaube ich, kann man sehr klar sehen, dass das Betriebssystem jetzt deutlich mehr auf größere Displays ausgelegt ist. Also WatchOS 10 gehört eigentlich auf die Ultra und es gehört halt auf ein das Maximum an Display. Das funktioniert schon auf den kleineren Displays auch, aber ich glaube, das nimmt auch vorweg, dass wir im nächsten Jahr eine Vergrößerung der Standard Apple Watch sehen werden. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass das kommen wird. Und wenn es nicht nächstes Jahr wäre, wäre es komisch, dann wäre es aber übernächstes Jahr, dann wird es nur sehr langsam vorangehen. Also gerade auf den älteren Uhren, also es geht ja bis zurück zur Series 4 immer noch, und die ist ja nun wirklich jetzt 2018, die ist 5 Jahre alt. Und da wird's, also es wird schon eng, weil dadurch sind jetzt zu viele Apps und zu viele Interface-Elemente sind einfach darauf ausgelegt, doch mehr Luft zu haben. Und das geht alles, aber es ist halt nicht optimal mehr. Und du brauchst den Platz von den größeren Uhren und auf der Ultra ist es gut, da hast du immer noch ordentlich. Da hat die Bedienoberfläche so ein bisschen, da kann die atmen und sich bewegen und du kannst dann irgendwie mehr Zeug sehen halt.
Also ist halt, wenn dieses Jahr nicht das große Redesign für die normale Uhr kommt, dann ist es halt irgendwie nächstes Jahr fällig. Und es dauert halt, wie gesagt, auch sehr lange, weil wir jetzt dann 10 Jahre auf diesem Schlauchboot-Design irgendwie rumfahren und das ist schon okay, aber es könnte mal langsam, ne? Ja, wir sind also nächstes Wochenende nochmal da und dann am Mittwoch, also Event ist am Dienstag und dann sind wir am Mittwoch mit einer Sendung wieder dabei, wenn ihr da zusehen möchtet, falls das Internet hält und der Stream und alles, dann sind wir da mit Bits und so Plus zu haben, Bits und so Punkt Plus, könnt ihr klicken, macht glücklich, habt ihr Zugriff auf den Stream, wenn wir einen Stream haben, heute hat er so ein, zwei Mal ein bisschen gewackelt, mein ganzes Netz wackelt so ein bisschen, ich bin nicht sicher, was da los ist, schauen wir mal, aber herzlichen Dank für alle, die das schon tun und uns hier direkt unterstützen. Ein bisschen Feedback von den letzten paar Wochen und so. Das eine war, ich habe einen Anruf bekommen. Also meine Nummer ist jetzt diese Nummer, die ich auch sehr geheim halte, ist jetzt offensichtlich auf solche Shitlisten gelandet, meine Telefonnummer. Und ich bekomme zunehmend solche Betrüger, die jetzt da SMS schicken. Natürlich die Klassiker, so dein Paket ist beim Zoll und wir brauchen jetzt dein Geld. Mhm. Jetzt neu ist dazu gekommen, hallo, ich bin's Netflix, ich brauche mal dein Passwort.
Das ist einfach sehr gut.
Ja, sofort eingeben.
Was
Netflix braucht mich.
Was bei mir neu dazugekommen sind Gruppenchats. Hier, wir sind Arbeitsvermittlung für, das muss ich mal raussuchen, das ist ein ganz wilder Käse. Irgendwie so Jobvermittlung für so und so viel Euro, kannst du das machen, ist voll cool. Komm, meld dich bei uns oder so. Also aber sehr... seltsam.
Sofort drauf einsteigen.
Aber ich weiß nicht, ob jetzt die Netflix-Typen, ob die halt nur mein Netflix-Passwort stehen wollten,
ja,
was super kompliziert ist, damit ich es auf dem Apple TV super einfach eingeben kann. Mhm. Oder ob die dann mein Geld wollen und dann irgendwie Kontodaten abgreifen.
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, weil ich meine, so Netflix, also ich meine, so ein bisschen Scam per SMS für nur so ein bisschen Netflix-Account abstauben, hört sich nicht so richtig super nach einem Super-Scam an.
Ja.
Komisch, oder?
Ja. SMS in Deutschland sind ja auch teuer. Also die müssen ja da sehr viel raushauen und ich weiß nicht, ob sich das oder was sie dann hinter was die her sind, weiß ich nicht. Ich habe den Link nicht angeklickt. Es war irgendeine Schmarrn-Domain, irgendwas. Irgendeine .net. Also auch nicht mal Netflix im Namen. Also so irgendeine Quatsch-Domain, aber weiß nicht mehr. Und das andere war ein Anruf, der kam von unbekannter Nummer und der hat dann gesagt, hallo, hier spricht PayPal.
Das ist einfach sehr gut.
Was dir direkt verrät, woher der Betrüger kommt, weil niemand sagt PayPal außer ein paar Deutsche. Mhm. Ich weiß nicht, wer das angefangen hat, PayPal zu sagen. Weil ist es PayPal oder wer ist das denn?
Ja, das ist
der PayPal. Kennst du den nicht?
PayPauler.
Der bezahlt da immer.
Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, ich hätte gerade 781 Euro an Coinbase überwiesen und ich soll
Excellent.
Jetzt... Excellent. Super Scam.
Drücken Sie jetzt die 1 oder so, okay.
Ja.
Und habe ich nicht, aber es nimmt ein bisschen zu, also zumindest auch mit meiner Nummer, dass da die Vögel anrufen und das war halt so eine schlechte Computerstimme, ja, also war so eine weibliche schlechte Computerstimme. Und dann wirst du halt verbunden. Ich hätte eigentlich 1 drücken sollen und ich hätte mal anhören sollen, was die eigentlich wollen.
Aber wenn die 1 drückst, ist es dann nicht irgendwie so ein Rückruf-Scam, wo du irgendwie so eine Sondernummer in den USA antelefonierst und irgendwie 27 Dollar pro Sekunde dafür bezahlst oder sowas. Meinst du, dass da wirklich jemand mit dir gesprochen hätte und sie gesagt, hier, hallo, PayPal, Kundenservice, guten Tag, Bomb. Ihr Coinbase-Geld ist weg. Geben Sie mal Ihre Bankverbindung.
Ich hätte dem erstmal Bescheid gesagt, dass es PayPal oder PayPal heißt, aber nicht PayPal.
Das wäre eine gute Diskussion geworden.
Hör mal, wenn du hier schon betrügen musst, dann mach das doch anständig.
Mach doch richtig. Ich helfe dir weiter mit anständigen Tipps.
Der muss ja in diese Sprachangabe explizit PayPal reingeschrieben haben.
Ja. Komisch.
Es ist doch, naja. Auf jeden Fall kam die Frage dann natürlich auf, wie filtert, gibt es auf iOS einen Weg, unbekannte Nummern zu filtern? Und zwar nicht diesen Schalter, der in den Settings ist, nur Anrufe von Kontakten klingeln lassen, sondern eben auch die Unbekannten wegklingeln lassen. Und ich glaube nicht, ich habe so ein bisschen rumgelesen, es gibt solche Callblocker, die behaupten, das zu tun.
Ja.
Aber das waren auch solche, die dann deine eigene Nummer wollen, deinen Namen wollen und einen Account haben wollen. Das war irgendwie ein bisschen Quatsch. Dann habe ich den Tipp gelesen, vielleicht geht es, dass du einen Kontakt anlegst, der heißt Unknown Number oder wie auch immer das auf Deutsch heißt und den dann blockst. Ich weiß nicht, ob es wirklich so einfach geht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich wüsste auch nicht, wie ich mich jetzt mit unbekannter Nummer anrufe. Ja. Aber das ist, aber es ist ein Problem, was vielleicht in den USA ist es nochmal anders mit der Menge an Betrügeranrufen, die so reinkommen. Und dieses ganze Callblocking, ich habe so das Gefühl, dass so ein paar von den sehr populären Callblocking-Apps, dass das auch selber Betrüger sind. Also ich habe so ein paar runtergeladen, habe mir die angeschaut. Das sah mir ein bisschen sehr shady aus.
Gibt es da einen von PayPal vielleicht? Ja. ja, also ich meine, mit iOS 17 wird diese, schick halt alle, die anrufen, deren Nummer du nicht kennst, so diese Breitseitenlösung, die wird natürlich mit iOS 17 jetzt bald deutlich interessanter, weil das natürlich in Kombination mit der Live-Voicemail funktioniert, zumindest wenn die dann in Deutschland mal, ich weiß noch nicht genau, wann die in Deutschland irgendwie so verfügbar sein wird, aber dann hast du ja den Bonus, dass du halt praktisch alles ausfilterst, aber trotzdem siehst, wenn jemand dich anruft, Du schickst den halt direkt auf die Box, sodass du halt nicht mehr Klingel gestört wirst, aber du siehst halt trotzdem dann das Transkript und siehst halt sofort, ob das jetzt irgendwie Handwerker XY ist, der halt zu deinem Termin kommen will oder ob das halt PayPal-Kundenservice ist. Und damit löst es ein bisschen wahrscheinlich das Problem unterm Strich
idealerweise. Und vor allen Dingen ist das, die Box ist bei dir auf dem Telefon, ist ja nicht die beim Mobilfunkanbieter, das ist halt die Neuerung. Und das ist eine spannende Geschichte, weil es dann halt, ja, wir kennen alle die Mobilfunk-Mailboxen, sind alle grausam, wie ich finde. Und jetzt hat das halt Apple zu sich geholt.
Und, ja, damit haben wir auch, ja, und damit haben wirklich alle dann auch Visual Voicemail praktisch. Ja, weil das ist dann einfach auf deinem Gerät. Und dann kannst du alles, was da auf Mobilfunkseite ist, kannst du einfach.
Wenn es denn nach Deutschland kommt, irgendwann.
Also ja, das muss genau, man echt abwarten. Das ist halt der Punkt, ne? Je nachdem, wann sie dann mit Sprach, mit dem Transkript so weit sind, dass das irgendwie auf Deutsch halt durchläuft.
Ja, außer du bist halt im Funkloch oder hast das Telefon aus, dann geht's weiter in die, ins Netz. Und dann sagt halt das Netz, du bist hier auf der Mailbox von Kruschel, Rausch, Rausch. Möchten Sie jetzt eine? Nee, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe tatsächlich, was ganz gut funktioniert, ist dieses Rufnummern Rückwärtssuche von das Örtliche, von dem Örtlichen. Mhm. Das stimmt relativ gut, was dann da so drin stand. Aber ich habe zum Beispiel auch letzte Woche tatsächlich so einen Rückruf bekommen von einer legitimen Nummer ohne Absendernummer. Und das war ganz gut, dass ich da rangegangen bin. Aber das, und nur weil ich gedacht habe, die rufen nochmal zurück, deswegen bin ich dran gegangen und habe dann diesen Scam überhaupt erst entgegengenommen, sonst hätte ich den klingeln lassen und weggeschickt. Es gehört sich einfach nicht, ohne Nummer anzurufen. Das ist so wie
ja,
die natürlich. Tür auftreten und reinkommen.
klar. Das ist natürlich Quatsch.
Na gut. Die andere Frage, die wir neulich hatten, war so wegen Kaffeezubehör und der Aeropress und so weiter. Und haben sich ein paar Hörer gemeldet, die haben solche Lösungen mehr oder weniger, so wie Jan hier. Mhm. Und halt so einen Kaffeekoffer für den Urlaub. Ja, also so eine Pillycase, so ein kleiner Pillycase mit allem drin, was man für Kaffeezubereitung so brauchen kann. Das ist, glaube ich, ich möchte so ein Setup haben, wo ich so ein Regal habe mit so solchen 10, 15, 20 Pillycases für so bestimmte Anwendungen.
Smart. Sehr gut, ich begrüße das.
Ja, wenn du halt sagst, okay, ich fahre jetzt für eine Woche weg oder so, dann nehme ich mein Kaffeecase raus und meinen Podcast-Koffer und dann noch ein Case mit irgendwas und vielleicht auch so ein Case fertig gepackt mit Unterwäsche, einfach so alles fertig gepackt, immer. Ja. Und dann kannst du einfach so zusammenstellen, was du brauchst und dann wieder, ich glaube, das
ist die Zukunft.
Das ist die Zukunft. Auch Pillycase ist so insgesamt so eine schöne Packeinheit irgendwie. Gibt es auch in jeder Größe und in jedem Preisbereich.
Und die einzige Kritik, die ich an dem Foto loswerden möchte, ist, ich würde gerne, dass das Schaumstoff, der ja vorhanden ist, dass der so ausgeschnitten wird für diese Elemente, die zu transportieren sind. Und das würde es nochmal hochwertiger gestalten.
Man bemerke, dass auch dort auf die Waage verzichtet wird, so wie bei mir.
Der kann ja auch drunter liegen. Also sind wir mal ehrlich.
Nein, steht ja explizit, es wurde ja explizit dazu erwähnt, geschrieben, dass keine Waage mitgenommen wurde.
Mhm. Und gut, ich meine, damit ist halt natürlich die Legitimität für den ganzen Quatsch.
Ich begrüße das, weil Waage muss aus Gewichtsgründen muss die Waage ausgeklammert werden, leider. Sehr traurigerweise. Außer es findet jemand mal so eine ganz kleine Reisewaage.
Die gibt es erstaunlich klein, diese Waage.
Für 300 also, Euro.
Bluetooth ja, weil, Waage nein, weil, das, nee, weil das, die, das, sind die, das sind die Wagen für die Leute, die so Sachen abwiegen müssen, die du so ein bisschen so unter der Hand, Diamanten oder
genau, die man auch mal unter der Hand
oder pulverartige Substanzen.
Richtig. So wie Kaffee.
Kaffeepulver.
Genau, exakt. Ja.
Diese gibt es wirklich in extrem klein, also sehr so klein Scheckkartengröße.
Ja.
Und das, also wirklich, ich weiß nicht, was das soll, mal von dem Chaos in diesem Koffer abgesehen. Nee, also sind wir mal ehrlich.
Basti wird.
Das ist schon wirklich ein bisschen Skandal, aber ich begrüße das sehr. Ich erinnere mich, ich habe mal Andy Inatko getroffen, der oder die andere, ein oder andere noch kennen mag aus so, als Podcaster und Journalist aus den USA. Und der hat irgendwann auf Koffer verzichtet und nur noch Pelicases gekauft. Weil die gibt es ja in verschiedensten Größen und auch so als Rollkoffer quasi. Mhm, ja. Also mit einem Ausziehding und Trolley, weil er auch gesagt hat, also sein Hauptgrund war, amerikanische Airlines sind einfach Vollidioten. Die sind nicht in der Lage, einen Koffer so anzufassen, dass er nicht kaputt geht. Und es gibt die aber halt auch in Handgepäcksgröße. Und es ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Konzept. Nachteil ist, die sind scheiße schwer. Du kriegst halt nicht mehr viel rein, wenn du irgendwie Gewicht einsparen möchtest oder Gewichtsgrenzen erreichen möchtest. Aber Pelicase ist einfach ein sehr gutes Ding.
Ja, und da gibt es eben auch so diverse Nachbauten, die so ein bisschen preislich attraktiver sind. Und mehr oder weniger kannst du dir anschauen, was die so aushalten. Es gibt, das ist sehr lustig, die Amerikaner, wenn die irgendwas testen, auf YouTube oder so, dann fahren sie erstmal im Auto drüber und gucken, ob sie es überlebt. Ja,
natürlich.
Da gibt es halt so lustige Videos, wo Leute so 5 verschiedene Pelicase-Nachbauten, so einen von Amazon Basics und einen bis Original, dann mit ihrem Jeep überfahren und alle überleben das irgendwie, weil
ja.
Ja, und das ist vielleicht, ich habe auch so einen Podcast-Koffer gesehen, da hat jemand so das Ganze auf iPad Pro-Basis sich zusammengebaut. Also auch sehr teuer, aber softwaremäßig komplett inakzeptabel für uns. Aber
falsche Plattform-Basis.
Aber dann halt auch gleich mit so einem Stativ, wo der ganze Quatsch irgendwie drinstehen kann und dann irgend so eine WebRTC-Lösung und so. Da kann man schon Sachen machen und das kann man vielleicht auch Leuten in die Hand geben oder halt verschicken, was Basti auch macht, so Headsets verschicken und so ein Zeug.
Ich arbeite gerade an dem für diesen Einsatzzweck hier völlig inakzeptablen Podcast-Koffer, der ähnlich aussieht und auf iPad Pro-Basis. Lustig, dass man spricht. Der Vorteil ist, da kann man dann auch zum Beispiel ein iPad Pro, wo irgendwie das Glas gesplittert ist, hernehmen und machst vorne einfach nochmal so eine Folie drauf, weil du nicht die ganze Zeit drauf rumwurschteln musst. Und dann ist das plötzlich halt auch bezahlbar im Vergleich zu einem iPad Pro Koffer, wo halt ein iPad Pro drin ist. Genau, und da das ist ganz gut. Pelicase, also auch gefälschte Pelicases. Erstaunlich gut.
Jo, gut. Dann Feedback zu meiner Geschichte von neulich mit dem Presence Detection und Occupancy. Wie kriegt man denn raus, wo im Haus wer von deiner Familie irgendwie rumhängt und wo du rumhängst und ob man dann damit vielleicht irgendwelche HomeKit-Geschichten steuern kann oder irgendwelche Lichter schalten möchte oder sowas. Und Möglichkeit 1 ist halt irgend so ein Radarsensor oder eine Lichtschranke oder, was ich letztes Mal gesagt hatte, mit einem ESP und Bluetooth und Zeug. Es geht aber natürlich auch andersrum, hat ein Hörer geschickt, natürlich mit Geofancy. Und Geofancy kann natürlich, läuft auf deinem iPhone als App. Und Geofancy kann Webhooks auslösen, wenn er iBeacons sieht. Das ist auch eine sehr gute Idee. Also das heißt, du hängst dir aus dem China-Fachhandel, hängst du dir iBeacons in dein Büro oder wo sonst wo auch immer du das gerne hinhaben möchtest. Und wenn der Geofancy diesen iBeacon sieht, dann feuert der irgendwohin einen Web-Request und dann macht irgendwas. Das ist auch noch eine ganz gute Option. Mhm. Und Geofancy ist sowieso ganz interessant, weil der halt so Zeiterfassung machen kann, einfach aufgrund von deiner Location. Also iBeacons im Haus oder eben auch Locations draußen. Dann siehst du halt, ich habe das damals gesehen, wie ich meinen Golf bestellt habe, war ich halt 18 Mal bei diesem Händler, weil es so ein Theater war. Konnte ich nachher nachsehen, du warst 18 Mal im letzten Monat bei diesem Händler.
Ja.
Das war ein sehr guter Einsatz von deiner Zeit. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr gut.
Und für sowas kann man halt Geofancy auch benutzen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie ernst Apple das mit den iBeacons insgesamt noch so meint. Weil die haben sie eingeführt vor 10 Jahren oder so und dann nie wieder angefasst. Also die gibt's schon, die benutzt auch Apple selbst zum Beispiel, um deine Location im Apple Store zu registrieren. Wenn du dort reinmarschierst mit einem Servicetermin, dann weiß das iPhone, du stehst vor dem Laden, jetzt mache ich ihm seinen Servicetermin auf und solche Sachen, das funktioniert schon. Und auch so für so Indoor-Location-Geschichten wie in Flughäfen oder in der U-Bahn Berlin und sowas scheint das ausgerollt zu sein.
Mhm.
Aber ist das so, ich habe jetzt seit auch WWDC-mäßig seit 10 Jahren auch nichts mehr davon gehört. So.
Nein, ich auch nicht.
Es ist, ich weiß nicht, ob das von den U-Chips und dem Mikrowellenfunk irgendwie superseded ist, dann.
Unklar.
Ja, aber ich glaube, Indoor-Location hat schon einen gewissen Wert, wenn einfach dein Haus auf dich reagieren kann und das die Tür zusperren kann, weil du rausgelaufen bist oder was auch immer. Ne? Solche, die ganzen Geschichten, ist aber auch alles noch jetzt in HomeKit nur so mittel vorgesehen. Es gibt schon diese Automationen, die du jetzt auch machen kannst, wo drin steht, wenn der Letzte das Haus verlassen hat, macht irgendwas, ja, Licht aus, Heizung an, was auch immer. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das, machen das Leute, benutzt ihr sowas für, aber weil ich meine, Kinder keine iPhones oder noch keine iPhones, bei dir jetzt schon, aber. Ja, aber.
Natürlich.
Theoretisch.
Nee, also Kinder zwei iPhones, aber keinerlei von diesen Automationen. Also ich habe die einzige echte, die ich habe, die benutze ich im Büro mit den indirekten Lichtern, nicht wahr? Die funktioniert so, dass wenn ich da rauslaufe oder da reinlaufe, dann gehen die an aus. Das geht schon, das ist schon, aber ja, wir könnten jetzt einen Home Rant hier einsetzen, aber ich spare mir mal. Also die Automation benutze ich da weniger, muss ich sagen.
Ja, also solche Sachen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zusammenzustecken. Und ich glaube, das ist auch alles so jenseits von dem, was normale User irgendwie in der Lage sind oder bereit sind zu machen. Weil ich glaube, normale Leute würden sich von alleine jetzt wahrscheinlich nicht mal ein smartes Schloss irgendwie an die Tür bauen.
Naja, da muss man nur auf die Sprünge helfen, diesen Leuten.
Du musst es ihnen halt installieren und einrichten, dann benutzen sie es schon.
Und sagen tschüss. ja, das geht dann schon. Nee, also ich möchte es gar nicht, also es gibt schon coole Lösungen. Es ist halt, es fällt halt oft, und das haben wir, glaube ich, schon oft festgehalten, es fällt halt an manchen Stellen einfach um, muss man einfach sagen. Und niemand lebt halt dieses ideale Leben, dass du dich auf diese Sachen, Automation halt komplett verlassen kannst. Außer du bist halt, also die Umstände müssen halt auch entsprechend passen. Also das fängt echt ernsthaft damit an, dass deine Familie halt auch dann immer ihr iPhone mitnimmt, zum Beispiel, wenn sie aus dem Haus geht und solche Späße. Weil das kann ich zum Beispiel für meine Kinder auch noch nicht komplett gewährleisten. Der Größere, für den wäre das undenkbar, sein iPhone zu Hause zu lassen. Aber die Tochter interessiert es halt null. Und der muss es halt in die Tasche stecken. Und dann fallen halt solche Automationen durchaus nach hinten um, wenn du dich, also es gibt halt, es ist, glaube ich, die Überschneidungspunkt ist halt sehr, sehr, sehr gering, da die Schnittmenge, es muss schon ideal passen, um halt eine Automation halt komplett und 100% und jedes Mal, und dann kommen irgendwelche Updates, ja, und Leute spielen die nicht ein. Und ich hatte ja diesen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, wahrscheinlich hatte ich es erzählt, aber dass bei meiner Schwester diese HomePods aufschlugen, die sie sich gewünscht hat, und die waren einfach dann nicht zu aktualisieren, weil sie auf unterschiedlichen iOS-Versionen waren, die Leute, und konnten keine Familie, also die waren schon in einer Familie, aber sie ließen sich nicht in Home zusammenbringen, sie waren in unterschiedlichen Zuhause verortet, ja, und dann musstest du ein Zuhause löschen. Weißt du, das war, glaube ich, hatte das damals festgehalten, das kommt halt keiner drauf, dass du dein Zuhause löschen musst, um dann dich nochmal neu wieder in einem gemeinsamen Zuhause zusammenzufinden. Also es war eine Banalität letztendlich, aber es war eher ernsthaft komplex. Und selbst für mich in so einer halben Stunde zu durchschauen und erst zu durchschauen, das war schon schwierig. Und deswegen fällt sowas halt oft um. Und ich finde es cool, wenn Leute das für sich oder gewisse Teile so einrichten können, dass es funktioniert. Aber ich glaube, wir sind echt noch weit entfernt, dass das halt eine Vollautomatisierung ist. Und
dann ist halt zum Beispiel so eine App wie Geofancy ist auch die eine von den ersten, die das iPhone von der Platte schmeißt, wenn das iPhone voll läuft. Weil du das machst ja nie auf, läuft nur im Hintergrund, wird schon wurscht sein, dann fliegt es halt runter und du merkst es 2 Monate später.
Ja, das stimmt schon.
Und das ist halt dann blöd sowas. Naja, gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Steuerbot. Aufgepasst, Ende September ist dieses Jahr die Steuerfrist. Und bis dahin habt ihr noch die Möglichkeit, euch im Schnitt 1095 Euro von eurer Steuer zurückzuholen. Ihr braucht dafür keine Ausbildung, keine Papierformulare und Faxe, sondern ihr klickt euch einfach auf dem Smartphone oder im Browser durch einen Chatbot, der alle Infos abfragt. Ihr könnt auch gleich die Daten vom Finanzamt aus der Lohnsteuerbescheinigung automatisch übernehmen, und wenn ihr irgendwas nicht versteht oder Fragen habt, ist der Steuerbot-Support immer in spätestens 24 Stunden bei euch, um euch zu helfen. Und dann passiert die Magie. Die Steuererklärung macht auf einmal Spaß. Die dauert nämlich nur noch 20 Minuten und kostet keine große Überwindung mehr. Und wenn ihr nur eine kleine Rückerstattung erwarten könnt, unter 50 Euro und nicht zur Abgabe verpflichtet seid, dann ist der Steuerbot sogar gratis. Wenn es mehr zurückgibt oder ihr verpflichtet seid, dann kostet er 39,95. Mit unserem Code BITS und so bekommt ihr nochmal 10 Euro Rabatt auf eure erste Steuererklärung. Das ist ein kleines Team in Stuttgart, das seit 2017 daran arbeitet, mehr soziale Gerechtigkeit ins deutsche Steuersystem zu bringen. Weil je kleiner die Hürde ist, sich seine Rückzahlung zu holen, desto mehr wird es auch gemacht. Die haben schon über 300 Millionen Euro an ihre User zurückgeführt. Und wie gesagt, im Schnitt 1095 Euro Rückzahlung, wenn es eine Rückzahlung gibt. Also eure erste Steuererklärung bekommt ihr gratis oder für 29,95 mit dem Code BITS und so. Link in den Shownotes oder geht auf steuerbot.com und benutzt den Code BITS und so für eine Steuererklärung mit Spaß. Und haltet euch ran, Ende September ist die Frist für 2022. Vielen Dank an Steuerbot für die Unterstützung. Ansonsten hatten wir noch alte Geschichten zum Aufräumen. Funmove, die Elektrofahrräder werden übernommen von McLaren.
Ja.
Waren die jetzt schon so in dem Geschäft oder können die Funmove-Räder dann 300 Sachen fahren? Ich bin nicht sicher.
Beides wäre ja ziemlich beeindruckend. Also fairerweise hat natürlich diese Subsidiary von McLaren, die machen ja schon Elektromobilität, aber halt so Scooter. Also so kleine Witz-Scooter. Und von daher passt natürlich da ein bisschen mit rein. Aber geil wäre natürlich schon. Und mit so einem V12 drin. So einem Funmove V12, das einfach saumäßig laut und schwer ist. Und überhaupt keinen Sinn und hinten und vorne macht. Aber nett wäre es irgendwie. Von daher wünschte man sich natürlich, dass dem so wäre. Ist es aber natürlich nicht. Und ich meine, das eine ist natürlich so, Good Guy zu sein und ich halte die Leute irgendwie am Fahren, aber zum anderen kaufst du dir natürlich auch so Expertise und ein bestehendes, also gerade nicht mehr bestehendes Ladennetz wäre natürlich Quatsch, aber so Händler-Connections, also so Connections und den ganzen Schmuh einfach mit ein, ohne es selber erfinden zu müssen.
Es ist halt jetzt wahrscheinlich für die Besitzer von den Funmove-Rädern gut gelaufen, weil sie die haben jetzt die Server werden weiter bezahlt, die Server können weiter bespielt werden, der Service wird irgendwie weiter abgewickelt. Da gab es ja auch so sehr traurige Leute, die haben ihr Fahrrad in Service gegeben, dann sind sie pleite gegangen, haben sie ihr Fahrrad nicht zurückbekommen, weder kaputt noch repariert. Und die waren dann unglücklich, haben in Amsterdam bei der Polizei angerufen, hat die Polizei tatsächlich eine Meldung rausgegeben, hört bitte auf, wegen den dummen Fahrrädern bei uns anzurufen, die sind ja nicht mal gestohlen. Aber, also Alex, stellt sich raus, du hättest so ein kaputtes kaufen sollen für billig.
Ja, man ist hinterher natürlich immer ein bisschen schlauer. Die Angebote wurden auch dann wieder zurückgezogen jetzt, komisch. Vielleicht lesen diese Leute auch die News. Ich meine, die Fahrräder sind halt attraktive Fahrräder weiterhin. Die haben schon aus der Perspektive einfach sehr, sehr viel richtig gemacht. Und das ist schon nett, dass die jetzt einfach das weiter, diesen Trend vorantreiben können und ein weiterer Teilnehmer in diesem Markt sind. Ich glaube, McLaren hat auch, die haben eigene Fahrräder auch schon vorher gehabt, nicht wahr?
Also, ich dachte nur Roller.
Ja, oder also irgendwas Zweiradmäßiges ja, haben die, genau, glaube ich, auf jeden Fall halt, ja, im Markt gehabt. Und ich weiß nicht, ich habe da null Einblick, was die damit vorhaben oder was die planen damit. Aber also wenn das Geschäft erstmal weiterläuft, dadurch ist das eine gute Nummer, dass die Funmove-Bikes weiter rollen. Weil die haben mir halt echt immer zugesagt, weil die halt ein cooles Design hatten, muss man echt sagen. Und die haben diesen Trend durchaus, den ganzen E-Mobilitätstrend vorangetrieben und mitgeprägt, muss man sagen. Und ja, deswegen ist das eine feine Nummer.
Ja, definitiv. Also muss man wirklich für alle Leute, die so ein Funmove haben, muss man schon an der Stelle nochmal gratulieren und sagen, sehr schön, gut Glück gehabt. Man muss jetzt nicht irgendwie mit irgendwie fragwürdigen Third-Party-Cowboy-Apps sein Fahrrad wieder frei und heile machen.
War eine gute PR-Nummer jedenfalls.
Ja. Definitiv. Also für Cowboy hätte es schlechter laufen können. Naja. Also, das gefällt mir, wie man so sagen würde. Und ich bin ja mal gespannt, ob sie das langfristig durchhalten oder ob sie das auch unter der Marke von Move weiterfahren oder als Lavoy, so heißt ja diese Bude von McLaren, ob sie das unter dem Namen weiterführen oder nicht, man weiß es nicht genau. Genau, es wurde auch nicht genau gesagt, was sie gezahlt haben dafür, weil dürfte ja schon so 1-2 Euro gewesen sein. Und ja, spannend.
Es war eh so eine Ankündigung, die so ein bisschen nichtssagend war, ne? Also nur die Übernahme wurde mehr oder weniger verkündet. Aber gut, nur warten wir mal ab. Also ich bin eh gespannt. Also E-Bikes interessieren mich weiter einfach. Das ist ein spannendes Feld. Und die können auch noch echt preiswerter werden. Hätte ich nichts dagegen, muss ich sagen. Weil Van Move hat ja selbst schon so einige Bikes an den Start gebracht, die halt auch günstiger waren. Oder die haben es immer wieder versucht, verschiedene Preismarken zu treffen und unterschiedliche Geschmäcker abzudecken. Also das war nicht nur ein Rad, was die gebracht haben, sondern verschiedene Serien. Und ich bin mal gespannt, ob die auch so weiterkommen. Oder ob sie sich jetzt irgendwie, ob sie das Portfolio irgendwie zusammenstampfen oder da eine neue Ausrichtung fahren. Also ich fände das schon cool, wenn auch E-Bikes echt preiswerter werden würden. Ich meine, gut, die letzten 2-3 Jahre waren natürlich auch ein bisschen schwierig, alle, weil alle irgendwie kaufen wollten und dann gab es keine Chips und dann war das irgendwie schwierig mit den Lieferungen und so weiter. Aber also das ist echt ein spannendes Feld und ich sehe halt auch immer mehr Unternehmen, die das fördern. Also ich meine, es ist auch eine sehr persönliche Perspektive nur, ja. Also aber das ist halt so, wenn du mit Leuten sprichst, so sag mal, was für Leistungen gibt dein Arbeitgeber denn eigentlich so? Und dann ist halt oft diese E-Bike-Geschichte halt schon mit drin, wo das dann entweder direkt vom Gehalt irgendwie abgezogen wird, sodass das auch steuerlich alles günstig ist oder es gibt da Vertragspartner, über die das dann laufen kann, etc. Also das ist schon eine gute neue Option, dass du halt nicht nur die Autosubventionen und solche Späße hast.
Ja, Jobrad ist schon irgendwie ein Ding bei dem, also gerade bei größeren Arbeitgebern macht das sehr viel Sinn.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Arbeitgebern. Wie ist das? Ist das so?
Das ist ja so ein Ding, das in der Gesellschaft relativ angekommen ist, dass man sich nicht komplett um alles selber kümmert, sondern irgendwie so bei jemandem arbeitet, seine Arbeitskraft entleiht.
Das ist interessant. Das schreibe ich mir mal auf.
Da kriegst du Geld jeden Monat?
Wie einfach so.
Aber du musst da hingehen. Das ist nichts für dich, glaube ich. Also für mich ja auch nicht. Also lass das mal.
Das lasse ich lieber, gell? Das ist. Ja, nee. Ja, nee, ich weiß nicht, wie das alles mit. Wie man so. Solche Mitarbeiter so motiviert, irgendwie vielleicht da zu unterschreiben oder so. Ja, wenn du so. Headhunter kommt an und sagt, möchten Sie nicht bei X arbeiten? Wir haben auch ein Fahrrad für Sie. Ist das ein Ding?
Ich denke nicht. Also das ist ja, das schreiben sie natürlich da alles mit in so diese, in diesen Quatsch mit rein. Also natürlich, wenn am Schluss der Grund dafür ist, dass du sagst, ich unterschreibe da, weil da, also wegen diesen ganzen Benefits, ne, das ist ja also so ein Ding, dass so Firmen hier mit Benefits werben, so, ja, pass mal auf, kostenloses Obst, so, ja, Applaus, ne, das ist ja ernsthaft, so, oder große Dachterrasse, ist das super nett, aber ich fange ja nicht irgendwo an zu arbeiten, weil die eine große Dachterrasse und kostenloses Obst haben.
Selbst ich kriege kostenloses Obst. Also Obst liegt hier aus.
Das ja, ist Finnland, wirklich unfairer Vergleich, weil offensichtlich, da stimmt ja irgendwie alles.
Muss man nicht meinen Arbeitgeber aber haben.
Alex, du weißt schon, dass du für dein Büro auch Geld bezahlst, oder?
Nee, keine Ahnung. Nee. Geld, ich bin ja sehr, also nicht Firmen, nicht wahr? Es geht einfach, es gibt so Konten und dann geht so Geld runter jeden Monat und dann habe ich Obst.
Dann gibt es kostenloses Obst.
Genau.
Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, das war so ein Büro, das hatte so einen sehr langen Gang, so sehr langes, schmales Gebäude und das ist sehr langer Gang und ich habe da, glaube ich, auch meistens am Wochenende, wo die anderen Kollegen nicht da waren, irgendwie da gearbeitet und das Toilette war am ganz anderen Ende. Und dann konnte man da, in diesem Gang war so ein am Wochenende offensichtlich ungenutzter Obstkorb in der Mitte von diesem Gang. Und da konntest du auf dem Weg zur Toilette konntest du auf diesen Tisch hauen. Dann sind Millionen Fruchtfliegen von diesem Obst runtergeflogen. Dann konntest du gucken, ob du es zurückschaffst, bevor sie wieder alle auf dem Obst gelandet sind.
Ja. Sehr gut.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon auch beeindruckend auf eine gewisse Art und Weise.
Naja, das ging so. Aber ja, Fahrräder. Also, falls ihr einen Van Move habt, Glück gehabt. Vielleicht vorübergehend, wer weiß, ob die das irgendwie sinnvoll weiterführen oder ob sie es nur platt machen und zumachen. Aber die gleiche Diskussion bleibt ja beim nächsten Elektrorad auch, wenn das halt irgendwie softwaremäßig zugedongelt ist, dann schaut man womöglich irgendwann in die Röhre, wenn die Firma pleite geht und die Softwareinfrastruktur mit in den Abgrund reißt. So, andere Geschichte war noch vor einer Weile, war diese Geschichte mit diesen Wechselrichtern, Mikrowechselrichter für die Balkonkraftwerke, wo eine Handvoll von Firmen offensichtlich bei den Sicherheitseinrichtungen gespart hat. Und jetzt inzwischen nach, weiß nicht, 2 Monaten oder so ist raus, okay, der Hersteller, der chinesische Hersteller, der zwar sehr groß ist, aber dessen Geschäft in Deutschland nur ein winzig kleiner Teil von seinem Geschäft ist, deswegen war ihm das auch so ein bisschen wurscht insgesamt. Also so die Ansage von dem Hersteller in China auf der Pressekonferenz war, kein Problem, ist nur Deutschland. Es ist, zum einen ist uns das egal, zum anderen ist es egal, weil das nur so ein winzig kleiner Anteil von dem Markt ist, den wir hier bedienen. Die fahren halt irgendwie Milliardenumsätze sonst wo in Asien und halt so paar tausend Stück in Deutschland, das ist echt egal so, ja. Und Aussage von der Bundesnetzagentur war damals, ja, nee, das muss ja alles zertifiziert werden und es ist alles kompliziert und wir können jetzt noch nicht sagen, ob dann die zusätzliche externe Relaisbox, ob das dann irgendwie zulässig ist und großes, dann haben die YouTuber angefangen, diese Dinge aufzubauen und zu gucken, was denn da drin ist, ob das wirklich dieses Relais fehlt in diesen ganzen Geräten und hin und her und ja, das Relais hat gefehlt und jetzt haben sie das Relais extern nachgeliefert oder wollen das nachliefern, eine externe Box, damit dieser Wechselrichter tatsächlich vom Netz getrennt wird, wenn der Strom ausfallen sollte. Und jetzt ist es okay und ist zertifiziert und Bundesnetzagentur hat okay gegeben. Und die ganze Aufregung war so ein bisschen insgesamt überflüssig. Also zumal, weil das überhaupt nur nötig ist, weil die deutsche Regulierung so ein bisschen zu streng ist. Mhm. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich wurscht, weil in vielen anderen Ländern ist diese zweite doppelte Abschaltung egal. Weil es wahrscheinlich egal ist, weil wenn das Ding so kaputt ist, dass es nicht mehr funktioniert, hat sie auch keine Möglichkeit mehr, dass das Relais zu, also die softwaremäßig diese Wechselrichtung aufrecht zu erhalten. Ich glaube, wahrscheinlich ist es einfach egal. Wahrscheinlich ist es nicht so wichtig.
Ich bin gespannt, wie viele E-Mails und Nachrichten wir von irgendwelchen Menschen mit Elektrik- oder Elektronik-Hintergrund haben, die sagen, ja, Moment mal, aber, oder halt einfach gar keinen. Ich habe einfach keinen Schimmer davon. Und ich habe nur auch das Gefühl, dass sehr viel der Regulierung hier in Deutschland, was das angeht. Also ich halte es ja nicht für blöde, Dinge zu regulieren, wo viel, so gewisse Mengen an Strom durchfließen. Ich habe nur schon das Gefühl, dass da die Regulierung auf 11 gedreht wurde, statt den Strom. Und ja.
Ja, also Hörer Robert schreibt, er hat gerade dieses extra Sicherungsmodul bekommen für den Wechselrichter und das ist halt über WLAN angebunden. Ja, also wie zuverlässig ist diese WLAN-Steuerung von diesem Relais extern wirklich? Kannst du da jetzt einfach mit einem Jammer durch die Straße gehen und klick, klick, klick den Leuten ihre Dinge ausschalten? Ich weiß es nicht. Ich verstehe schon, das ist wahrscheinlich gut, wenn die Sachen wenn die doppelt abgeschaltet sind, aber ich glaube, der Herr Zero Brain hatte mal ein Video gemacht, wo er das Ding aufgerissen hat. Ist ein bisschen konfus, weil er sich in dem Ding verlaufen hat und dann weil das Ding auch innen falsch beschriftet ist, was auch lustig ist.
Das ist ja gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist alles nicht so wild. Es gibt natürlich den China-Müll, weißt du, so Gerätschaften, die, wo draufsteht, sind wasserdicht, sind nicht wasserdicht. Das merkst du auch relativ schnell, weil dann regnet es einmal und dann ist es vorbei mit dem Ding.
Ja.
Ist auch nicht okay, dass das Zeug verkauft wird. Wird aber trotzdem. Und man muss halt selber so ein bisschen gucken, was ist irgendwie in Ordnung und was nicht. Und dann soll es halt zugelassen sein. Und wenn die deutsche Regulierung da ein bisschen strenger ist, dann sollten wahrscheinlich die Hersteller da sich auch dran halten. Aber das zeigt halt auch, was ich letztes Mal auch gesagt hatte, dass halt die Zertifizierung auch Quatsch ist. Weil dieses Modul ist zertifiziert worden mit der doppelten Sicherung. Und dann haben sie ausgeliefert Module ohne die doppelte Sicherung. Und im Zertifikat steht, da sind 2 Sicherungen drin. Mhm. Und also, wer kontrolliert das? Niemand.
Natürlich.
Ja, und das ist halt dann. Ich glaube, es passt schon. Wenn ihr so ein Ding habt, holt euch diese extra Relaisbox. Dann könnt ihr die extra anschließen und dann ist es doppelt abgesichert. Passt dann auch. Gut. Sonst noch Fragen? Sonst würde ich sagen, Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von dem Jimdo Business Builder. Mit dem Jimdo Business Builder könnt ihr mal gucken, was die euch unterstützen können, wenn ihr in eine Firmengründung gehen möchtet, wenn ihr gerade frisch anfangt. Was braucht ihr alles? Ihr braucht natürlich die Website und ihr braucht die Rechtstexte, könnt ihr euch da zum Beispiel generieren lassen. Aber ihr bekommt dort auch eine kostenlose Beratung. In den ersten 30 Tagen, wenn ihr euch dort anmeldet bei dem Business Builder, dann kriegt ihr dort mal eine Beratung. Was kommt denn so auf euch zu? Die haben so eine Auswahl von Beratern und wenn ihr dort euch anmeldet, sagt ihr, was möchtet ihr machen? Irgendwie Schreiner, Metzger, irgendwie Holzdrechsel arbeiten vielleicht.
Das ist eine gute Idee.
Und dann werdet ihr dort mit jemandem zusammengebracht, der sich vielleicht auch mit diesem Bereich auskennt und da einfach mal ein bisschen Unterstützung leisten kann. Was den Online-Shop angeht, ist natürlich auch so, wie mache ich das mit dem Online-Marketing? Das kann später dazukommen. Da gibt es verschiedene Pakete. Ihr braucht das, bekommt das Geschäftskonto immer dazu in diesen Paketen. Das sollte so ein bisschen über diese Hürde helfen, weil ihr seid dann zwar selbstständig, aber nicht allein, weil ihr dort Ansprechpartner habt, wo ihr nachfragen könnt. Auch im Verlauf, wenn es dann weitergeht über den ersten Monat raus, gibt es da andere Pakete von Beratungsgesprächen, die ihr haben könnt mit Social Media Marketing und was ihr da, wie UX von eurem Shop, wie sollte das aussehen, wie solltet ihr die Artikelseiten gestalten, dass da die potenziellen Kunden auch tatsächlich hinfinden und dann auch wieder rausfinden, am besten durch den Warenkorb und dann das Geld bei euch liegen lassen. Also guckt mal auf jimdo.com, klickt rechts oben auf den Business Builder und schaut euch mal diese Pakete an oder sagt es auch euren Verwandten und Bekannten, wenn die gerade in so einer Gründungsphase sind und einfach mal für die ganzen Online-Geschichten, Website, Domain, E-Mail, Rechtstexte und diese ganzen Sachen ein bisschen Unterstützung brauchen und vieles mehr, dann ist das vielleicht eine ganz hübsche Idee. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, Picks für diese Woche. Ich habe ja immer wieder so Probleme mit ranzigem Internet. Habt ihr das schon mal in Deutschland gehört? Alex noch kennt es nicht, aber hier sehr, sehr gut, immer schwierig. Und der Speedtest, entweder speedtest.net oder fast.net.
Ja.
Ist es fast.com oder fast.com?
Fast.com.
Was ist fast.net? Wahrscheinlich schrecklicher Mist oder so. Fast.net löst hier nicht auf. Also wahrscheinlich nichts. Also fast.com ist von Netflix, speedtest.net ist von speedtest.net mit Kooperation mit irgendwelchen ISPs, wo diese Server dann stehen. Und es gibt jetzt relativ frisch, glaube ich, einen Speedtest von Cloudflare auf speed.cloudflare.com.
Ja, stimmt.
Und der ist nicht so schlecht, weil der hat so ein bisschen mehr Stats, die mich viel mehr interessieren als dumme Upload-Download-Zahlen, nämlich die dumme Latenz. Und wie die Latenz sich verteilt und wie sich die Latenz unter Last verteilt. Und der gibt dir halt Unloaded Latency, Latency during Download und Latency during Upload und Packet Loss macht er. Und er macht auch die Geschwindigkeit rauf und runter für große und für kleine Dateien. Das ist auch lustig, aber er zeigt dir halt vor allem die Latenz an und Paketverlust. Und genau darauf kommt es ja an bei Audio-Video-Verbindungen. Wie das ausschaut und wie die Latenz unter Last halt in die Knie geht oder nicht und wie es halt rauf und runter anders verteilt ist. Und der ist, glaube ich, ganz nett, wenn man so die Qualität von Verbindungen sehen möchte, was halt über den reinen Download-Speed hinausgeht. Weil normalerweise ist Download-Speed inzwischen schon irgendwie okay. Das kann immer noch am lokalen WLAN scheitern, wenn ein Nachbar eine neue Mikrowelle gekauft hat. Aber grundsätzlich ist das dieser Cloudflare-Test noch ein bisschen nerdiger und du kannst auch das Ergebnis als CSV rauslassen und das vielleicht auch über die Zeit verfolgen und dann sehen, wie sich deine Verbindung so im Laufe der Zeit verhält und so. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schick. Also speed.cloudflare.com. Mich würde interessieren, wenn unsere Hörer, wenn die einen Starlink haben, wie sieht das Ergebnis vom Starlink von diesem Speedtest aus. Das würde ich gerne mal sehen, wie dort vielleicht auch zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten, also unter größerer Last und kleinerer Last, wie dort der Starlink mit Latenz und mit Paketverlust umgeht. Das wäre so ganz interessant, ob das theoretisch hier eine Option ist, um mal von unterwegs auch was zu machen. Also speed.cloudflare.com könnt ihr euch mal anschauen. Und wenn ihr Starlink habt, würde ich das gerne mal sehen, was da bei euch rauskommt. Einfach ein Screenshot von hauptsächlich von diesen Latenz- und Packet-Loss-Geschichten. Also, gut. Alex, was gibt's?
Ich hätte was im Angebot, was ich so nicht gedacht hätte, mal zu picken. Es ist die Podcast-App von Apple für die iOS 17-Version, die ich jetzt seit ein paar Wochen ausprobiere und die spannend ist, weil sie gar nicht so verkehrt mehr ist, wie sie mal gestartet ist. Also der Start, die letzten Jahre, das war ja alles irgendwie, das war ja nichts, nicht wahr? Timo widerspricht mir sicherlich, weil der die schon seit Ewigkeiten benutzt. Aber ich habe sie jetzt erst mit iOS 17 nochmal ernsthaft und lange ausprobiert, weil sich ja auch in den letzten 2-3 Jahren, glaube ich, nicht so viel geändert hat. Die ist solide. Also die ist überraschend solide und mich würde ernsthaft mal interessieren, wie viele Leute die benutzen. Wir wissen, dass sie außerhalb von unserer kleinen Bubble hier sehr viele Leute benutzen, weil es die Standard-Podcast-App ist.
Was hat es denn verändert von 16 auf 17?
Es gibt irgendwie einen Sleep-Timer, der irgendwie anders platziert ist und ein bisschen netter geworden ist. Und es gibt jetzt so eine Warte, wie sagt man auf Deutsch, Queue, also so eine Warte, so eine Wiedergabeliste, so eine Playliste, wo man Sachen einsortieren kann. die zunächst gespielt werden sollen, abgespielt werden sollen. Die ist jetzt so sichtbar, ein bisschen versteckt, aber sichtbar. Und so das Up-Next-Karussell, was so für Podcasts gerade erschienen sind, das ist so ein bisschen hübscher geworden in der Ansicht. Also das sind auch nicht große Veränderungen, die dieser App erfahren hat, aber es ist, glaube ich, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen runderes Paket geworden mit iOS 17. Und ich habe mir, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir sie schon lange nicht mehr angeschaut habe, aber es ist sehr ertragbar, was man da als Podcast abbekommt. Man muss sich so ein bisschen, wie ich finde, man muss ertragen, dass sie so viel bewerben an anderen Podcasts, die man nicht abonniert hat. Weil sie wollen immer irgendwie Vorschläge machen an verschiedensten Stellen in dieser App, dass du doch andere Podcasts abonnieren sollst, die du noch nicht abonniert hast. Es fängt an bei diesem Listen, also der Listen Now-Bildschirm beispielsweise, wo Listen Now drückt ja eigentlich aus irgendwie so, ja, jetzt geht's los, ja, jetzt will ich meine Podcasts hören. Da ist irgendwie so, du möchtest vielleicht diese populären Shows abonnieren oder ich schlag dir mal diese vor oder hier ist das die Kategorie Technologie, die findest du doch total toll, abonniere mal daraus was. Also es ist, die App ist durchsetzt mit Vorschlägen aus dem Podcast-Verzeichnis, die du eigentlich die du nicht willst, weil du die bislang nicht abonniert hast.
Naja, also Pro-Tipp, wenn ihr hier zuhört und diesen Pick hört, habt ihr schon alles richtig gemacht. Ihr braucht keine weiteren Tipps.
Das stimmt natürlich. Aber die Podcast-Frage ist ja eine unbeantwortete seit vielen Jahren. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mir als Apps gebt, weil die Podcast-Apps sind ja keine Unbekannten. Es gibt ja keinen Geheimtipp mehr als Podcast-App. Aber es ist halt so eine Geschmacksfrage mittlerweile. Und ich habe jetzt die Standard-App mal ausprobiert und zwar auch deshalb, weil ich so ein bisschen, so weißt du, back to the roots, so einfach simples Konzept, die vorinstallierte App zu verwenden, mal verfolgen möchte. Also das hat ja was, wenn du, Apple hat ja gerade diese Woche so eine nette Webseite rausgetan mit ihren eigenen Apps. Ich finde, die Webseite ist ernsthaft nett geworden. Da stellt Apple so seine Apps vor auf apple.com. Die sie machen. Timo hat sicherlich die Adresse parat und bewerben so ein bisschen ihre eigenen Apps. Ich finde, Apple hat schon viele coole Apps im Paket und die Podcast-App, die gehört meines Erachtens so ein bisschen dazu. Also ich meine, wenn man die Prioritäten auf anderen woanders hat, dann gibt es halt andere Apps, die das sehr, sehr gut erfüllen. Beispielsweise Overcast ist natürlich prädestiniert, wenn du irgendwie Playlisten von Podcasts anlegen möchtest, was ich halt nie möchte. Also das ist Playlisten und Podcasts, das sind Konzepte, die mir komplett fremd sind. Castro ist sowas, ist super nette App, Konzept fantastisch, aber halt nicht sehr gepflegt mehr seit vielen. Die Entwicklung lag halt lange Zeit still und ist jetzt angelaufen seit ein paar Monaten, aber noch nicht sehr fruchtreich, also die ertragsreich, wollte ich sagen. Die Ergebnisse sind noch eher bescheiden. Und Apples Podcast-App ist halt auf jedem Gerät vorinstalliert und kann man mal probieren, würde ich sagen.
Ich habe zu meinem großen Erstaunen dann irgendwann festgestellt, dass manche Leute machen tatsächlich diese ganzen Playlist-Späße und verlassen sich darauf, dass die Podcast-App automatisch nach der letzten Folge dann die richtige nächste Folge spielt, was nie stimmt und nie funktioniert und wollt irgendwelcher Quatsch von der BBC automatisch losspielt, den ich überhaupt nicht hören möchte, der zwar schon in der Liste drin ist, aber der mir einfach völlig egal ist, weil ich da ab und ich habe ja auch Podcasts, das Prinzip hat dann Castro sich irgendwie genommen, dass du so die Inbox hast und selber auseinandersortierst und ist mir viel zu viel Arbeit. Das Einzige, was ich jeder einzelnen Podcast-App benutze. Das ist das Einzige, dass ich Sachen abonniere und in dieser Liste von den letzten Episoden, dass ich da reinschaue und aus dem ersten Bildschirm, der dort steht, eine aussuche. Und alle anderen höre ich dann nicht. Oder dann kommen neue nach, dann höre ich davon andere. Und ein paar Sendungen, da höre ich halt jede Folge. Und wenn ich den Push bekomme, hier Podcast so und so hat eine neue Folge veröffentlicht, dann klicke ich die an und höre ich die aus der Notification raus. Also für mich sind es Notifications und die Liste der letzten Episoden. Und andere Leute machen das anders. Und da ist halt vielleicht die Podcast-App von Apple sehr gut oder die Castro oder so, wie es Overcast macht.
Also wie es anhört, für mich solltest du in Gmail deine Podcasts hören, weil das selbes Konzept.
Ja, genau so mache ich das. Deswegen habe ich auch Millionen von ungehörten Folgen.
Ja, nicht schlecht einfach. Ja.
Basti, wie machst du es denn?
Ich benutze weiterhin Pocketcast und habe halt sehr viele Podcasts abonniert, aber ich höre nicht alle also automatisiert davon, aber bei vielen habe ich halt eingestellt, ich möchte von diesem Podcast jede Episode hören.
Ja.
Stell mir immer, wenn eine neue reinkommt, pack mir die ganz oben in meine UpNext Queue rein oder pack mir die ganz unten in die UpNext Queue rein, weil ich möchte den hören. Aber da ist es nicht schlimm, wenn das eine Woche später passiert. Mhm. Und je nachdem habe ich das eingestellt und dann kannst du ja einstellen, wie viele Episoden vorgehalten werden sollen. Mein Feature Request so, wie wäre es mit eine? Als Minimum nicht 10.
Yeah, okay.
Wäre das nicht eine smarte Idee? Also gerade so Daily News Podcasts. Mhm. Wenn ich die Zeit habe, würde ich die gerne jeden Tag hören. Wenn aber nicht, dann brauche ich nicht den von gestern hören, sondern nur den von heute. Aber den ignorieren sie schon lange da draußen. Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer. Geht mal bitte ins Pocketcasts Forum und sucht diesen Beitrag dazu mit diesem Feature Request und votet den hoch, weil ich fände das voll gut. Genau, und sonst benutze ich halt, was das angeht, Pocketcast und der macht einen relativ guten Job darin, das mir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Folgen hinzuwerfen. Die synken ja auch. Mhm. Das funktioniert noch nicht richtig. Also das Blöde an der Sache ist, gerade diese ganze Einstellung, dieses was kommt in UpNext rein, was wird automatisch zum Beispiel runtergeladen oder was wird automatisch in UpNext reinsortiert, das wäre klug, wenn das synken würde, weil gerade wenn du ab und zu mal Telefone wechselst und ich habe gehört, es gibt da Leute, die machen das ab und zu, dann wäre es halt schon schön, wenn du dich einloggst in deinen Account und deine Abos sind da, das ist ja schon mal die halbe Miete, aber wenn auch deine Abspielverhaltensweisen, Wünsche, wenn die auch berücksichtigt werden würden, wäre schon auch super hilfreich.
Genau. Ja, ich meine, Pocketcast habe ich auch benutzt und fand ich natürlich auch so nett vom Ansatz, dass du eine Sache im Web hast, die einfach mit verschiedensten Plattformen funktioniert. Und ich meine, es kommt nicht häufig vor, dass ich was im Browser abspielen will, aber es kam vor und dann kannst du dich natürlich einfach einloggen. Pocketcast hat leider so ein Problem, dass es auf dem iPhone-Browser einfach nicht funktioniert, nicht richtig. Also da ist die Darstellung halt irgendwie Quatsch. Also muss schon, Browser heißt da Desktop-Browser. Aber das ist als Multiplattform natürlich eine sehr schöne Lösung und ich finde halt auch in guten Händen mit bei Automatic. Mhm. Bei Apples Podcast App, das muss ich noch erwähnen, weil das knüpft so ein bisschen an das Thema WatchOS 10. Da ist zum Beispiel, was Leo von angesprochen hat, sie bieten da viel, viel mehr Bedienmöglichkeiten in dieser ganzen Player-Übersicht an der Uhr. Und die Uhr ist ein sehr zentrales Element in meiner Benutzung von Podcasts, also die Steuerung mit der Uhr von Podcasts, die auf dem iPhone spielen, aber halt auch, wenn ich Podcasts mitnehme. Sie haben halt viel mehr Buttons jetzt auf dem Display und ist halt sehr solide. Also ich, wenn die Podcasts erstmal rübergesynkt sind, ich bin, wie gesagt, ein Träger einer Apple Watch Ultra, der prinzipiell einen mobilfunkfähige Uhr, aber ich habe keinen Vertrag dazu. Also ich synke die Podcast, wie so kennen Leute vielleicht noch von früher, aber die synken so auf die Uhr und dann spielen die aber sehr, 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 sehr schön, weil die AirPods verbinden sich dann einfach mit der Uhr und dann kann ich die mitnehmen zum Laufen. Und die Watch-App auf der Uhr hat ja so einen eine dedizierte Kategorie, die heißt einfach runtergeladen. Und da kann ich mir halt sicher sein, diese Podcasts sind tatsächlich runtergeladen. Und das war in den letzten Jahren zum Beispiel nicht so. Da musstest du so ein bisschen vertrauen, dass die Podcast-App so hoffentlich so die Podcasts, die du hören magst, runtergeladen hat. Und jetzt kann man das wirklich einsehen und kann sagen, okay, das sind die auch wirklich auf der Uhr sind. Und dann kann ich mit sicherem Gewissen aus dem Haus gehen, das iPhone zu Hause lassen. Und ich habe auf jeden Fall diese Podcasts, die spielen auch unterwegs ab, ohne Internet.
Hörer hat einen Screenshot geschickt, ich glaube von der Apple Podcast App, da stand drin hier, Bits und so Plus, diese Folge kann nicht mehr abgespielt werden. So, was? Wieso? Keine Ahnung, so keine Erklärung. Ja, diese Website ist tatsächlich ganz nett. Und Apple hat ja einen Haufen größtenteils okaye Apps. Ne? Also man kann sich natürlich bei all diesen Apps so ein bisschen drüber beschweren, das würde noch besser gehen. Apple Books könnte wahrscheinlich noch besser sein, wenn da jemand dran arbeiten würde. Vielleicht arbeitet auch jemand dran und die anderen Sachen auch, da ist schon viel Schönes dabei und auch so Sleeper-Apps, so wie die Notes-App. Die sieht so simpel aus und da kannst du so viel mitmachen. Oder Preview auf dem Mac, ja, ist einfach ein fantastisches Ding. Und dann haben sie halt sowas wie Clips, wo sie selber nicht wissen, wieso das da noch auf der Seite steht. Und ja, solche Sachen. Ne?
Ja, also die Podcast-App unter WatchOS 10 kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es kann natürlich sein, dass der Geschmack komplett woanders ist, aber ich finde, Kombination mit dem Layout auch, das Layout ist ernsthaft hübsch geworden. Also die machen halt diese großfarbigen Flächen. die bedingt sind durch das Artwork oder wie das Podcast-Artwork aussieht. Ich finde, es sieht sehr hübsch aus und die Bedienung ist halt rock solid und die Watch-Up ist gut. Also das sind so Argumente, die für diese absprechen. Und also mit WatchOS 10 auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn man mit seiner App, die man denn gewählt hat, dann nicht vielleicht 100% zufrieden ist. Ich lasse mir auch alle Türen und Toren weiter offen und bin gespannt, was dann noch passiert. Es gibt halt, wie gesagt, viele coole, unterschiedliche Podcast-App-Konzepte. Viel auch mit AI und Zeug und Transkription und nicht wahr? Und Sachen sich merken und so weiter. Aber Apple Podcast-App ist sehr solide, muss ich sagen, und ganz gut zu verwenden.
Gut. Leo, was gibt's?
Ja, ich habe einen kleinen, wo wir bei MagSafe und Aufstellern sind. Dieses kleine Halterungsding von Belkin namens, was ist der genaue Name? iPhone, auf iPhone Mount mit MagSafe für Desktops und Displays.
Das ist aber ein schöner Name.
Ein wunderbarer Name.
Das ist nicht ernsthaft der Name.
Wunderbarer kurzer Name. Das ist der Name nur auf Englisch. Also nur in Englisch übersetzen, dann hast du den Namen. So wie ich ihn vorgelesen habe. Okay. Also sie haben ja den Mount, diesen so einen kompakten Mount für die MacBooks. Also die kamen ja, die beide kamen raus, als halt diese iPhone als Mac-Kamera-Geschichte kam. Ne,
die Keynote-Mounts sind es.
Genau, da kam Belkin ja gleich mit seinen Mounts hinter der Ecke hervor. Und diese Variante, der für die MacBooks, der ist halt so ein bisschen kompakter natürlich und halt extra für die MacBooks gedacht. Und das ist so das mächtige Objekt. Also der ist eben dafür gedacht, dass du ihn einfach auf einen dickeren Monitor setzt. Den kriegst du irgendwie wahrscheinlich auch auf die MacBooks auf dem Monitor oben drauf, aber das fängt dann an, eine relativ wackelige Angelegenheit zu werden. Also es ist so ein bisschen konstruiert wie auch so eine klassische Webcam, also so ein Mittelding, was du halt vorne so ein kleines Häkchen hast, was du dann oben einhängst und was du unten dann so zurechtklemmen kannst, dass es halt an deinen Monitor passt. Und obendrauf ist halt diese magnetische Fläche, an die du das iPhone dranhängst. Und es funktioniert, du kannst ihn rein und rausschieben, sodass du den im Querformat, das iPhone im Querformat, aber auch im Hochformat da dranhängen kannst.
Okay.
Je nachdem, wie du filmen willst oder dich aufnehmen willst. Das ist also ganz schlau vom Konzept her. Und ebenfalls sehr schlau ist, dass sie in diese Halterung einfach mal noch ein Stativgewinde mit reingebaut haben, weil Stativgewinde ist natürlich durchaus auch etwas, was man vielleicht in diesem Kontext benutzen will. Oder man kann halt damit einfach das iPhone sofort auch auf ein Stativ schrauben. Und man kann natürlich mit diesem Mount auch einfach so zusammen, er ist relativ kompakt, wenn er zusammengeklappt ist. Und man kann ihn auch einfach nutzen als sehr Basisaufsteller, um halt das iPhone am Schreibtisch aufzustellen. Geht also auch durchaus, wenn man das mal machen möchte. All das funktioniert ja ganz schön. Auch dieser nette Peak Design Aufsteller, den Timo vorhin gezeigt hat. Da ist es ja auch so, dass man das iPhone natürlich im Querformat draufhängen kann. Und mit beiden Aufstellern kann man letztlich auch dann für Standby halt in iOS 17 benutzen, um halt diese verschiedenen Standby-Ansichten zu verwenden. Natürlich nicht mit MagSafe, weil der Magnetelement ist natürlich in den Ständern schon eingespielt. Du kannst aber natürlich nicht laden. Also die musst du dann natürlich verkabelt. Genau, das ist also das Querformat funktioniert damit auch wunderbar. Du musst die natürlich verkabelt laden, um dann Standby nutzen zu können. Aber wenn man dieses Setup hat, was bei mir zwar schon am Schreibtisch der Fall ist, weil sowieso überall Kabel rumfliegen zum Laden und ich sowieso immer noch MagSafe-Ladegeräte extrem gedisst und verbannt habe aus meinem Büroumfeld, dann ist das eine durchaus schöne Option, um sich halt diese Standby-Geschichte einfach so zurecht zu friemeln mit der etwas unpraktischeren Variante des Kabels. Das geht ja durchaus auch. Also, ja.
Vielleicht sollte man kurz noch einwerfen, also du erwähnst das, weil die MagSafe Puck Geschichte hat natürlich den Vorteil, dass es irgendwann, ich glaube, das ist immer noch nicht in den Betas, oder? Dass sich der Stand oder das iPhone merken soll, welcher Stand es ist. Und das geht, glaube ich, das geht nur mit MagSafe.
Das geht nur mit MagSafe, genau.
Und deswegen erwähnst du das. Also,
das ist das, worauf man verzichtet. Also wenn man das möchte, und ich weiß auch nicht, ob es jetzt in der letzten Beta endlich drin ist, aber es ist zumindest von Apple so versprochen, dass diese MagSafe-Unterscheidung ist. Und das ist natürlich der Bonus. Also wer natürlich MagSafe-Aufsteller hat oder MagSafe-Ladevorrichtungen, in denen man irgendwie das iPhone im Querformat einspannen kann, dann hast du da deine spezifische Konfiguration, sollst du deine spezifische Konfiguration am Schluss drauf haben. Was natürlich nett ist, gerade wenn du halt wirklich einen festen Platz hast, wie zum Beispiel im Schlafzimmer und in der Küche, wo du halt dann eigene Konfigurationen für anlegen kannst. Ich benutze es meistens am Schreibtisch und da ist mir ehrlich gesagt relativ egal, ob der sich meine Konfiguration merkt, weil ich benutze dann sowieso immer, also der merkt sich ja schon die Basissachen, also der merkt sich ja, welche Widgets du konfiguriert hast und merkt sich auch, welchen Fotostapel in Anführungszeichen du ausgewählt hast. Du musst halt vielleicht noch ein, zweimal hin und her wischen. Und das ist mir jetzt relativ schnuppe dafür. Also deshalb kaufe ich mir keine MagSafe-Netzteile. Kauft keine MagSafe-Netzteile. Deshalb immer noch nicht, ja. Aber es ist natürlich eine lustige Idee, das zu verknüpfen. Da wird es ganz interessant zu sehen sein, ob zum Beispiel jetzt mit diesen G2-Dingern, ob da auch irgendeine Form kommt, weil da müsste sich ja theoretisch das Ladegerät auch in irgendeiner Form, authentifizieren, sodass du theoretisch das Betriebssystem auch unterscheiden kannst zwischen verschiedenen Ladestellen und dann eventuell auch diese Individualisierung daran geknüpft ist. Ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich der Fall sein wird.
Weiß man denn, ob diese Individualisierung mit der Seriennummer des MagSafe Chargers, ob das auch bei zum Beispiel bei dem Peak Design fürs Auto, weil den gibt es auch mit Charger drin. Ob das dann dort auch zieht oder nicht.
Das weiß ich nicht.
Naja, also er muss MagSafe
wenn der wirklich
zertifiziert sein. MFI, dann sollte das eigentlich der Fall sein. Ja.
Müsste es eigentlich der Fall sein. Ja. Solange da halt ein NFC irgendwas Chipmäßiges drin ist, was halt entsprechend getaggt ist, dann sollte das theoretisch funktionieren.
Weil die Intelligenz sitzt ja im iPhone. Ja. Der Chip sagt ja nur einfach, ich bin der. Und dann hast du da halt konfiguriert, okay, du bist der Auto-Charger. Und dann merkt er sich halt, okay, Auto-Widgets oder so. Und so ist das Konzept. Im Netzteil selbst ist ja keine Intelligenz oder so. Es gibt ja einfach nur eine Nummer weiter, um es so banal auszudrücken.
Mhm. Ja, bloß muss es halt das tun.
Korrekt. Weil
sonst, genau. Diese Basisvariante muss halt bestehen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Und dann vermute ich auch, dass das natürlich auch mit Drittgeräten funktioniert, solange die halt natürlich solange die zertifiziert sind. Also irgendein Ladegerät, wo MagSafe draufsteht, was aber halt nur ein paar Magneten ist mit irgendeinem G-Spule hinten dran, funktioniert nicht. Es gibt es ja jetzt auch zur Genüge auf dem Markt.
MagSafe-Lade.
Ja, MagSafe ist halt so, wir haben drei Magneten irgendwo in unser Gehäuse geklebt. Ja, okay.
Ich habe gerade geschaut, weil mich mein Auto wieder geärgert hat und hat auch einen Hörer geschickt, so schau doch mal mit auf den OBD, was da drin los ist, wieso der nicht lädt oder was auch immer. Mhm. Und die App, die man da vielleicht haben möchte, heißt CarScanner und die haben so eine FAQ auf der Website, wo drauf steht, wenn du einen OBD-Dongle siehst, der so aussieht, kauf ihn nicht. Also so eine Liste von Schrottdongles, die du zwar kaufen kannst, die sind auch billig und so, aber die kaufst du einfach nicht, weil die nicht funktionieren. Mhm. So.
Also auch keinen MagSafe kaufen.
Nee.
Oder vielleicht doch kaufen jetzt halt dafür für Standby. Also Standby ist sehr nett nach wie vor. Aber natürlich ist der Bacon Mount ist natürlich in erster Linie, also ich meine, den kann man als Aufsteller halt schon benutzen und natürlich das iPhone da auch im Querformat draufstellen. Aber er ist natürlich nicht wirklich dafür gedacht, sondern er ist halt schon dafür gedacht, dass du das iPhone an deinen externen Monitor damit hängst oder eben auf dem Stativ schraubst und halt dann als Kamera benutzt.
Dafür ist es schon auch sehr teuer.
Also aber sag mal, ganz kurz, also du kannst nur die rückseitigen Kameras benutzen, oder?
Ja.
Oder gibt es eine Möglichkeit, den nach vorne schauen zu lassen?
Nee, theoretisch könntest du ihn andersrum montieren wahrscheinlich, was suboptimal wäre, aber er hält vermutlich auch andersrum. Aber es ist schon richtig, dass das Konzept ist, dass du es so ausgerichtet, dass du die rückseitige Kamera, wenn du ihn richtig rum anbringst, benutzt du die rückseitige Kamera. Du könntest ihn, also zumindest hier an meinem Display, kann ich ihn auch andersrum dranhängen. Du hast natürlich dann ein Element oben im Bildschirm hängen, logischerweise, ja, statt hinten. Und irgendjemand wird sich ja auch befürchten, dass er vielleicht sein Display damit, und vielleicht gar nicht so unrecht, sein Display damit vielleicht beschädigen könnte, weil du hast halt ein Element, was ja wirklich reinquetscht. Also ich würde sagen, es ist nicht drauf ausgelegt, aber es würde wahrscheinlich funktionieren, es so zu verwenden, ja. Zur Not zumindest. Also ich, weil du denkst in Richtung von der Folgekamera oder
von der Flexibilität, so was möglich ist. Und es gibt ja durchaus unterschiedliche Gründe, die vorderseitige oder rückseitige zu verwenden. Und ich meine, natürlich die rückseitige hast halt prinzipiell mehr Flexibilität, aber ich kann mir natürlich auch die Porträtkamera irgendwo vorstellen, wenn du dich gerade hochkant irgendwie im Porträtmodus irgendwo zeigen möchtest mit der vorderseitigen Kamera. Aber gut, also es war mir nur nicht ganz klar von den Bildern einfach von der Praxis, weil ja. Den Mount, bekannt durch den Kino, der ist sehr lustig, der kam ja irgendwie schnell, aber der brauchte dann eine ganze Zeit, weil die Kino, das ist ja schon einige Zeit her, das ist ja die WWDC vor einem Jahr, als der vorgestellt wurde.
Ja, und es müsste eigentlich, das habe ich auch nicht ausprobiert, aber was natürlich für einen Monitor gilt, gilt natürlich ziemlich sicher auch einfach für einen Fernseher. Also im Kontext natürlich von tvOS 17 und der Möglichkeit, da halt FaceTime dann auf dem Fernseher zu haben, könntest du natürlich auch das iPhone so einfach auf den Fernseher stecken. Und das Kabel, wenn du das Ladekabel noch reinpackst, da haben sie noch eine kleine Bohrung noch extra unten drin, sodass du das Kabel hinten durchleiten kannst. Mhm. Das ist nicht allzu spektakulär, aber es ist irgendwie ganz nett, dass sie da mit dran gedacht haben. Wie Basti schon sagte, ist der Preis ist wuppig, nicht zu sagen wild. Also es kostet zumindest Herstellerpreis ist 45 Euro oder Preis bei Apple ist auch 45 Euro. Ich weiß, habe nicht nachgeschaut, ob man den irgendwie sonst so billiger findet. Vielleicht finden wir mal irgendwie für unter 40, aber es ist schon, man muss sagen, dass die Halterung einen guten Eindruck macht, aber ich weiß nicht, ob dieser gute Eindruck, den die macht, was jetzt Stabilität und Materialien angeht, ob das den Preis wirklich rechtfertigt. Es gibt aber auch in der Form zumindest nichts mir richtig Vergleichbares im Moment. Es gibt ja so ein paar andere jetzt auch, die Halterungen anbieten, aber diese Form von Kombination aus Stativgewinde plus halt relativ stabile Halterung für einen größeren Monitor oder vielleicht auch für einen Fernseher. Weiß nicht, ob der Markt da so viel hergibt im Moment. Also da, ja, wird es einen Grund haben, warum dieser Preis so hoch ist, weil da wahrscheinlich nicht viele Alternativen da sind.
Weil man ihn nehmen kann, natürlich. Das ist das Wichtigste bei solchen Preisen. Okay, ich link mal den mit dem besonders schönen Namen, den ich sofort wieder vergessen habe, aber den man sich auch selber zusammenreimen kann, wenn man was bei Belkin sucht. Und
so. Ich glaube, wenn du MagSafe Mount oder so suchst, dann Belkin MagSafe Mount wirst du wahrscheinlich finden.
Gut, ja. Basti, was gibt's?
So, ich habe ja letztes Mal schon angedroht oder versprochen, je nachdem, wie man dazu steht, dass ich heute nochmal Kopfhörer mitbringe und dass da vielleicht in Zukunft auch nochmal was kommt. Und ich habe heute einen besonderen Kopfhörer dabei, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es mal wieder ein Knochenschallkopfhörer von Shox ist.
Früher Aftershocks.
Genau, früher Aftershocks auch schon öfter mal in der Sendung, auch schon mal hier als Sponsor aufgetreten. In diesem Fall habe ich diesen Kopfhörer gesehen und habe verstanden, okay, der ist hier wird Serious Business gemacht, den würde ich gerne ausprobieren und habe Shox mal gefragt, ob die mir die schicken können. Das haben sie gemacht, und zwar den OpenCom 2 UC. Und der OpenCom 2 UC, UC steht, glaube ich, für Unified Communication Business.
Natürlich.
Hier einsetzen. Der macht aber eine Sache, die sonstigen Shox-Kopfhörer nicht machen. Der hat hier so ein ausfahrbares Mikrofon. So, du hast so ein...
Bedeutet Business.
Das bedeutet zum einen Business oder Callcenter, je nachdem, wo man gerade so ist. Mhm. Bedeutet aber halt auch, dass man ein Mikrofon hat, was viel näher am Mund ist, als wenn das im Kopfhörer drin verbaut ist. Und zusätzlich hat der OpenCom UCs halt einen Knochenschallkopfhörer. Das heißt, er sitzt nicht auf den Ohren. Und wenn man jeden Tag viel Zeit in irgendwelchen Calls mit irgendwelchen Kollegen und Kolleginnen verbringt, dann oder halt einfach zum Beispiel, weil man es im Team zusammenarbeitet, sich einfach parallel zum Arbeiten in so einen Call reinklemmt, um einfach mal wie in einem Büro miteinander reden zu können, ohne im Büro zu sitzen, ist es natürlich sehr angenehm, wenn du nicht dauernd was auf oder in den Ohren hast. Mhm. Weil das schon einfach anstrengend ist auf Dauer für in den Ohren oder auf den Ohren, je nachdem, was man halt hat. Und ich fand das relativ spannend und das ist ja die zweite Version davon. Und hab das mal ausprobiert über 2-3 Wochen jetzt. Und ich muss, um das schon mal zusammenzufassen, sagen, ich bin relativ begeistert davon, weil, wie gesagt, er ermüdet die Ohren nicht. Und ich kann die Gegenseite sehr, sehr gut verstehen. Und offensichtlich kann man mich auch gut verstehen. Und ich habe mir gestern mal überlegt, wie klingt das denn wohl? Und habe mal in einem Audio-Call-Programm mit aufgenommen. Man wird gleich hören, ich hoffe, Timo kann das einspielen, man wird gleich hören, dass das natürlich ein Unterschied zu diesem Mikrofon hier ist. Aber auf der anderen Seite ist halt nicht die ganze Zeit hier ein Mikrofon in meinem Gesicht. Also man gewöhnt sich da zwar dran, aber es reicht völlig aus, damit man gut verstanden werden kann. Und ich möchte das mal kurz einspielen lassen.
So klingt also der Ton von dem OpenCom 2 UC von Shox, wenn ich den als Eingabe und Ausgabe in einem Audio-Kommunikationsprogramm ausgewählt habe. Ich drücke jetzt mal auf den Stummschalteknopf. Stummschaltung wieder aufgehoben. Ja, das war's.
Mir ist kurz das Wort für Audiokommunikationsprogramm nicht eingefallen, weil ich wollte natürlich weder Teams noch Zoom noch Skype sagen.
Ist aber Zoom-zertifiziert.
Der ist Zoom-zertifiziert und ich erkläre auch gleich, warum der Zoom-zertifiziert ist und warum ich in dieser Aufnahme auf diesen Knopf gedrückt habe. Man hat es klicksen gehört, weil der Stummschalteknopf, der ist vorne am Mikro. Und ich hatte immer die Befürchtung, dass wenn ich da hinfasse, dass es einen riesen Lärm macht. Tut's aber nicht. Weil du drückst, um dich stumm zu schalten, drückst du vorne am Mikro auf den Knopf, dann sagt dir der ins Ohr, dass du jetzt gemutet bist und mutet dich. Und je nachdem, wie du den benutzt, und da komme ich gleich dazu, macht es auch Sinn, dass der Zoom zertifiziert ist. So, weil du kannst ihn, das ist natürlich einfach erstmal ein Bluetooth-Kopfhörer. Der ist Multipoint-fähig, ich kann ihn also mehr als einem Gerät verbinden. Und wenn ich ihn stumm schalte, dann schaltet er halt einfach das Mikro stumm und überträgt halt keinen Ton mehr an das empfangende Gerät. Womit der aber auch kommt, ist so ein kleiner USB-Dongle. Das ist wahrscheinlich mehr oder weniger ein spezieller USB-Dongle von Shox, der eine Sache aber tut, du kannst ihn damit koppeln und der USB-Dongle, der meldet sich aber als Audio-Interface in deinem System. Das bedeutet, du hast dann nicht auf deinem normalen Bluetooth nochmal zusätzlich diesen Kopfhörer, sondern du hast einfach ein Audio-Interface. Das heißt, der muss nicht sich gegen andere Bluetooth-Devices durchsetzen oder Bandbreite und so weiter und so fort. Und was dieses Ding zusätzlich halt dann kann plötzlich, ist, wenn du einen Stumm schaltest und per Zoom zum Beispiel telefonierst, ich weiß gar nicht, wie es mit anderen ist, nutzt der die Stummschaltung in Zoom. Das heißt, ich kann da drauf drücken und im Moment werde ich in Zoom stumm geschalten. Manchmal hat es Vorteile, manchmal Nachteile. Es ist natürlich schon nett, wenn du dich stumm schalten kannst, ohne dass es so aussieht, dass du dich stumm geschalten hast. Das geht halt nicht, wenn du den mit dem USB-Dongle benutzt. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch einfach relativ egal. Aber grundsätzlich funktioniert es sehr, sehr gut. Ich schalte den ein, der koppelt sich sofort mit meinem Telefon und mit diesem USB-Schnupsi. Aber dadurch, dass er halt ja auch Bluetooth kann, kann ich halt den auch mit ins Büro nehmen, was sehr, sehr angenehm ist, weil ich kann den halt dann im Büro auch benutzen. Und da koppelt er sich halt einfach per Bluetooth mit meinem MacBook.
Und MacBook ist das Pro. So ein Produktivitäts-Hack? Dass du in Zoom sozusagen als nicht stumm geschaltet erscheinst, aber in Wirklichkeit halt die Beine hochlegst und halt nebenbei irgendwie Hip-Hop-Musik hörst.
Ja.
Ist das?
Nein,
ist das,
also nicht sicher.
Ich glaube, oder? Das ist doch irgendwie so ein bisschen, du wirst als anwesend und als...
Du wirst halt als Anwesender. Also
ja.
Es sieht halt aus, als wärst du viel echter anwesend.
Ich verstehe.
Das ist quasi die Softwarelösung für die Brille mit den aufgemalten Augen.
Genau, das habt ihr sehr gut erkannt.
Ja, das ist ein guter Hack, ja.
Ja, das ist ein ziemlich guter Hack. kann man auf jeden Fall machen. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr angetan davon. Akkulaufzeit ist irgendwie ewig und 3 Tage. Ich komme locker 2 Tage durch und dann sagt er irgendwann mal Battery Medium oder manchmal sogar Battery Low. Beides habe ich schon mal gehört. Lädt aber relativ schnell, hat ein natürlich ein proprietäres Ladegerät und keinen Stecker, weil der ist auch so ein bisschen Spritzwasser geschützt, wenn du also, weiß ich nicht, im Wasser-Callcenter arbeitest, voll gut. Hat halt so ein magnetisches Ladegerät, wo du einfach hinten diesen dieses Dingens dran steckst mit dem Kabel, auf der anderen Seite ein USB-A ist, aber nachdem wir hier vom Business reden, ist der USB-C noch wahrscheinlich noch lange nicht angekommen. Ist aber auch völlig wurscht.
Ne? Also den Adapter, den gibt es auch in C.
Ah, das ist gut zu wissen. Also nicht, dass ich ihn in C bräuchte, aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Also dieser Loop-Adapter, den es dann gibt, mitgeliefert wieder mit USB-A.
Aber sag mal, also ich ganz grundsätzlich, wenn du jemanden hast, der dieses mit dem Nicht-in-die-Ohren-Kopfhörer noch nie ausprobiert hat,
ja,
wie würdest du das beschreiben? Also klingt es genauso? Ist es wahrscheinlich schon was anderes, oder?
Ja, ja, völlig. Also die Audioqualität ist natürlich nicht so gut wie, also vergleichst zum Beispiel mit AirPods Pro. Das kann so ein Ding nicht liefern, weil du hast halt einen Inducer, der dir auf den Hörknochen, sag ich jetzt mal, auf den Knochen vor dem Ohr, also der den zum Schwingen anregt und dadurch hörst du es, weil das natürlich übertragen wird an die Knöchelchen im Ohr, die wiederum dafür sorgen, dass du grundsätzlich was hörst. Mhm. Aber du hast halt quasi einen Treiber. Und was du natürlich mit einem In-Ear oder mit einem Over-Ear haben kannst, du kannst da mehrere Treiber haben. Einer, der für Tiefen zuständig ist, einer, der für Höhen zuständig ist. Meistens hast du nur einen, weil es ein dynamischer Treiber ist. Aber der bewegt halt Luft und kein Knochen.
Mhm.
Und Luft, also wenn man mal in die Luft geboxt hat und in Gesicht, wird man merken, in Gesicht boxen ist deutlich, macht deutlich mehr Widerstand.
Es ist halt vielleicht so vergleichsweise so ein bisschen, als hättest du den Kopf unter Wasser. Es ist so ein bisschen weiter weg. Also nicht so,
genau,
als wärst du so viele Meter unter Wasser, sondern so einen kurzen Kopf eingetaucht. Ne? Es ist so ein bisschen dumpfer als vielleicht so. So wie sich das Mikro anhört, so hört sich auch die andere Seite mehr oder weniger an.
Also es ist schon okay, man kann damit sogar Musik hören. Das ist halt kein super High-Fidelity-Sound, aber das ist schon okayisch. Also du hast halt das so ein, also wenn ich damit Musik höre, ist es so ein bisschen so, als wenn ein bisschen weiter weg im Zimmer Boxen stehen, die jetzt nicht irgendwie auf mich ausgerichtet sind. Ne? Hier am Schreibtisch stehen jetzt zwei Satellitenboxen und ein Subwoofer unterm Tisch. Und die Satellitenboxen sind so eingerichtet, dass sie mir ins Gesicht schießen mit dem Ton. Und das, angenommen, da würde ich jetzt, hier hinten steht noch so ein Bose Soundtouch rum. Und wenn ich das anmache, das schaut irgendwo ganz woanders hin und ist weiter weg von mir. Das ist ähnlich wie dieses Ding. Weil das, ne, das steht irgendwo im Raum und macht halt Ton. Und du hast halt immer diesen, wie wir es von den AirPods Pro kennen, diesen Transparenzmodus quasi an. Weil du hast die Ohren immer frei. Das ist zusätzlich halt sehr, sehr angenehm, weil du kannst diese Dinger aufhaben und jemand kann reinkommen, dich vollquatschen. Wenn du nicht gerade in einem Meeting bist, dann ist es vielleicht ein bisschen blöd. Kann halt mit dir reden, ohne dass du einen Modus umschalten musst oder dass du die Dinger abnehmen musst, weil deine Ohren sind ja frei, du kriegst alles mit. Das ist ein Vorteil in sehr, sehr vielen Situationen, kann aber natürlich auch ein Nachteil sein, weil du nicht dich abschotten kannst, wie wenn du dir einen Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzt und sagst, okay, ich möchte mich jetzt irgendwie, also stell dir vor, du bist in einem Büro mit mehreren Leuten drin und ich möchte mich jetzt in den Tunnel begeben und Musik hören, die mich abschottet von irgendwas. Das geht damit halt nicht. Aber das ist halt auch nicht der USP von diesen Kopfhörern. Und ansonsten funktionieren die aber für mich sehr, sehr, sehr gut und ich benutze tatsächlich, seitdem ich die geschickt bekommen habe, und ich hoffe übrigens sehr, dass Shox die nicht zurückhaben möchte, weil ich sehr, sehr begeistert bin, benutze ich quasi dieses große Mikrofon für Videocalls oder Calls generell nicht mehr so oft, weil es halt viel einfacher ist. Also die Hürde ist sehr viel geringer geworden.
Vor allen Dingen hängen die nur über den Ohren, nicht wahr?
Also genau.
wenn du wirklich jemand bist, der, und meine Frau ist so jemand, die viele Stunden am Tag einfach in diesen Calls rumhängt, ohne auch was sagen zu müssen und so weiter, ist es wahrscheinlich echt auch angenehmer.
Total.
Und du hast halt die Ohren frei, um AirPods reinzutun und dann Hip-Hop zu hören.
sehr gut. Und da musst du dich nicht mal stumm schalten, weil die meisten kriegen das ja dann auch gar nicht so richtig mit. Da so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich werde meine Produktivität dermaßen hacken damit. Das ist auf jeden Fall schon mal gesetzt, kann ich schon mal sagen.
Gut.
Ja.
Okay, dann linke ich auch die.
Sind nicht ganz billig.
200, also, ne?
USP sind mindestens bei 200, wenn nicht sogar mehr.
Dollar, ja.
Genau, ich glaube, so 250 Euro ist der UV, also USP, UVP, was auch immer die korrekte deutsche Beschreibung dafür ist. Ich glaube, Straßenpreis ist ein bisschen weiter unten. Aber grundsätzlich, wenn man halt überlegt, wie viele Stunden man pro Tag möglicherweise sowas benutzt, relativiert sich das wieder. Am besten ist, man lässt sich das irgendwie vom Arbeitgeber bezahlen, zusätzlich zu einem Jobrad und einem kostenlosen Obstkorb, dass man auch dann auf der Dachterrasse, während man sich das Obst reinsteckt.
Heute alles Business hier.
Ja, ist super Business. Dass ich die Krawatte nicht anhabe, ist wirklich auch nur ein Zufall gewesen heute.
Okay, gut. Nur noch eine Woche, vielleicht. Ich hätte gern noch was juicig ist, irgendwas, was substanziell ist. Nicht irgendwie, Apple hat irgendwie 3 Stück mehr bestellt oder heißt es Ultra oder nicht. Was Gescheites, was ein Gescheites liegt, was so Hübsches, weißt du. Und auch nicht so, wir lassen Lederhüllen weg oder so. Ja, okay, das war überfällig, aber egal. Ne? Also mach mal was Gescheites hier.
Ja, ja.
Und ansonsten bis bald. Danke sehr, guten Abend.
Servus, guten Abend.
Gute Nacht.